Willkommen zur 356. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Rest der Supporter-Fragen in der Answering Machine. Und natürlich ist immer noch der Nicolas Gorni am Start. Hey Nico.
Hi Jonathan.
Wir haben noch ein paar Fragen über, denn wir haben es im ersten Teil der Fragen in der letzten Folge ein bisschen übertrieben, sind hier und da abgedriftet, haben uns Ewigkeiten über die neuen Lakers unterhalten, über das, was die Spurs gemacht haben und noch über viele andere Dinge, die in der Free Agency passiert sind und wo wir Fragen dazu bekommen hatten. Heute widmen wir uns eher so ein paar allgemeineren Fragen, die jetzt nicht unbedingt was mit der Free Agency zu tun haben, außer eine Frage von unserem Kollegen Torben, Kollegen und dein Coach und Mitspieler mittlerweile auch, Nico. Wir sprechen über den besten Transition-Spieler aller Zeiten heute, über MVP-Kandidaten für die kommende NBA-Saison, über den besten Power Forward aller Zeiten, mit welchem Ball wir persönlich am liebsten zocken, welche Spieler wir unsympathisch finden und noch ein paar andere Sachen. Aber vorher gibt's nochmal Shoutouts, denn es gibt noch ein paar Supporter, die diesen Podcast hier jetzt monatlich unterstützen über die Unterstützungsplattform auf steadyhq.com/jeden-tag-nba. Da gibt's drei verschiedene Unterstützungspakete zur Auswahl. Wir haben zwei neue Bankspieler, den Erik Runge und den Dennis Muhmann. Vielen Dank euch Jungs für die Unterstützung mit 3 € im Monat. Dann gibt's noch einen neuen Starter im Team Jeden Tag NBA. Es ist der Ernst Moritz Hornig. Vielen Dank auch an dich. Und dann hatte ich noch vergessen, dem Johannes Walik seinen Shoutout zu geben. Der ist auch Bankspieler geworden, schon letzte Woche. Das hatte ich unterschlagen. Also, falls ihr mal irgendwie bemerken solltet, dass ich euch einfach übersehen habe und ihr keinen Shoutout bekommen habt hier im Pod, normalerweise kriegen ja nur die Starter und All-Star-Supporter gesichert einen Shoutout. Das steht da mit drin bei den Goodies, die sie mitbekommen. Aber ich gebe immer noch den Bankspielern auch ein. Dann schickt mir eine kurze Mail rüber oder schreibt mir direkt auf Steady. Dann hole ich das sehr, sehr gerne nach. Und beim Johannes ist es mir aber noch selber aufgefallen. Ich habe da nochmal kurz nachgefragt. So, ey, kann es sein, dass ich unterschlagen habe? Ich gemeint, yo, ist aber auch kein Problem. Aber das wollte ich hier noch nachgeholt haben. Und jeder einzelne Supporter von den mittlerweile 356 in der 356. Folge, das klappt weiterhin sehr, sehr gut, hilft mit, dass es Jeden Tag NBA auch noch in der nächsten Saison und hoffentlich noch für viele weitere Saisons geben kann. Denn wenn nicht ein bisschen was übrig bleibt, durch Supporter und ein paar Sponsoren, die ich hoffentlich weiterhin haben werde, ab und zu gibt es dann halt ein bisschen Werbung hier im Pod, dann kann ich es dauerhaft nicht machen, denn es ist quasi ein Fulltime-Job, den ich jetzt hier eben auch schon seit 356 Folgen mache und irgendwann sollte es sich halt ein bisschen rechnen. Da sind wir auf einem guten Weg. Falls ihr euch wundert, wieso die Zahl der Mitglieder nicht immer um so viele Supporter ansteigt, wie ich hier Shoutouts gebe, es ab und zu mal springt halt auch einer ab, leider. Also gerade die jährlichen Mitgliedschaften, die laufen halt auch nach einem Jahr ab. Und deswegen, wenn ihr eine jährliche Mitgliedschaft habt, dann checkt doch vielleicht mal, ob ihr die schon im Voraus gekündigt habt. Das sehe ich auch immer wieder. Leute schließen ab und kündigen dann direkt die jährliche Mitgliedschaft. Falls ihr weiter und sofort wollt, eigentlich, dann wäre es cool, wenn ihr das mal checken würdet, damit das nicht automatisch einfach endet. Und dann springen aus mir unbekannten Gründen auch immer mal wieder Supporter ab. Es kommt zum Glück sehr, sehr selten vor, so 1-2 im Monat oder so vielleicht. Ich frage dann auch meistens, hey, wie sieht's aus? Hätte ich irgendwas besser machen können im Pod? Meistens kriege ich keine Antwort oder dann schreiben die Leute, nee, alles gut, bei mir ist gerade nur ein bisschen eng oder irgendwie sowas, alles cool. Also es sollen ja hier auch nur Leute unterstützen, die sich das eben leisten können, 3, 5 oder 10 € im Monat zu supporten. Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall und ich würde sagen, wir steigen auch direkt wieder in die Fragen ein und wir fangen jetzt auch direkt mit der Frage vom Torben an. Der hatte nämlich schon Angst, dass wir die wieder unterschlagen, aber hey Torben, du stellst auch immer so Fragen, wo man halt wirklich einen eigenen Pod zu aufnehmen könnte. Auch hier, ich musste mir vorhin alle 30 Kader nochmal reinziehen und mir überlegen, wer denn jetzt hier die Breakout-Kandidaten sind. Er hat geschrieben, Jungs, eure Breakthrough-Kandidaten für die kommende Saison, die sich aufgrund der Free-Agency-Aktivitäten in eine bessere Ausgangssituation gebracht haben. Also entweder durch einen eigenen Wechsel oder weil durch andere Spielerwechsel im eigenen Team entsprechende Rotationsminuten frei geworden sind. Ich fand das nicht so einfach. Also ich habe ja, wie gesagt, auch schon die ganzen Kader heute Morgen aktualisiert, habe dann auch die Minuten schon verteilt. Understatement des Tages, ey. Und da gibt es nicht so die wirklich offensichtlichen Kandidaten. Und ich würde hier auch fast noch Verletzungssituationen mit reinnehmen. Ja, also Spieler X bekommt jetzt Minuten, weil Spieler Y irgendwie länger ausfällt und irgendwer die Minuten halt bekommen muss und es da nicht so viele Alternativen gibt. Und halt auch Trades noch, also nicht nur Free Agency. Also ich habe jetzt mir einfach die Roster angeschaut und wie wenn ich jetzt hier Basketball-Manager-Spiel machen würde, da muss man auch mal ein bisschen nach den Sleepern gucken. Ist natürlich natürlich auch noch ein bisschen früh, weil die Roster sind halt teilweise noch gar nicht voll. Die haben erst so 11, 12, 13 Spieler unter Vertrag, bei den Bulls halt noch weniger. Also da kann sich jetzt auch noch ein bisschen was tun bis zum Fantasy-Saisonstart. Also behaltet da lieber noch mal ein Auge drauf und nehmt die Spieler jetzt nicht alle automatisch in euer Fantasy-Team rein. Aber ein paar habe ich jetzt schon gefunden. Wie geht's dir denn, Nico?
Also, ich habe da auch unverhältnismäßig viel Zeit reinstecken müssen, Torben. Und bin mit meinem Ergebnis trotzdem maximal unzufrieden. Oh. Jetzt nicht so, als habe ich jetzt irgendwie so viele Spieler gefunden, wo ich dachte, yo, also die kann ich guten Gewissens nennen. Mhm. Ich habe da eher so einen Kompromiss gefunden, habe ein, zwei Kandidaten auch gefunden, die aufgrund der Gründe, die du gerade angesprochen hast, wie Verletzungen eventuell profitieren könnten. Aber musste halt leider akzeptieren, dass das halt nicht in die Kategorie fällt, dass es irgendwie durch die Free Agency entstanden ist, diese Situation. Beispielsweise Paul George kann nochmal als erste Option spielen nächstes Jahr. Terrence Mann wird wahrscheinlich die Möglichkeit haben, viele Minuten zu zeigen, aber es hat halt im Grunde nichts mit der Offseason zu tun. Also es ist halt nur auf die Verletzung von Kawhi Leonard zurückzuführen, mehr oder weniger. Ja. Und deshalb habe ich sowas dann halt nicht mit reingenommen, obwohl ich es eigentlich ganz gerne genannt hätte, weil es mir sonst stellenweise schon ein Alternativ gemangelt hat.
Ja, ich habe die Eiskalt mit reingenommen.
Du hast die Eiskalt mit reingenommen.
Eiskalt.
Ja gut, ja, hey, wenn man die Regeln so ausdehnen möchte, kein Problem.
Es ist mein Pod. Ja, kann ich machen, wenn ich Bock habe. Und hätte ich dir auch als das Gast eingeräumt.
Die habe ich halt rausgenommen und deshalb ist meine Auswahl halt extrem bescheiden und auch äußerst unzufriedenstellend, meiner Meinung nach.
Hey, du machst die Hörer richtig heiß, dann fange ich mal an. Also ich habe auch Terrence Mann drin, es ist einfach offensichtlich. Und hey, man kann es sogar so ein bisschen so hindrehen, weil sie haben jetzt irgendwie zumindest keinen Free Agent geholt, der
vor
die Nase gesetzt wird. Nein, nein, dann sind da auch noch mehr Minuten auf der 2 über oder brauchen sie noch ein bisschen Ballhandling.
Okay.
Ja, aber Terrence Mann ist ein Breakthrough-Kandidat, also das ist
ja, ein genereller schon, klar.
Ja. Die anderen, die fallen aber, glaube ich, fast alle noch ein bisschen mehr ins Raster. Also ich habe noch Carol Lewis von New Orleans Pelicans, weil Lonzo Ball und Eric Bledsoe weggetradet wurden und nur Satoransky und Garrett Temple. Also ich glaube, gegen die kann er sich durchsetzen und ist jetzt auch im zweiten Jahr, da machen Spieler öfter mal einen Sprung. Also ich glaube, Lewis
ja,
von den Pelicans,
auch.
Ja, hast du auch, okay, ja. Sind wir uns einig. Dann hau du meinen nächsten raus.
Ich hätte noch, ein bisschen unkonventionell, aber gerade aufgrund der Verletzung, aber ich glaube, Spencer Dinwiddie hätte die Möglichkeit, nochmal ordentlich zu glänzen in diesem Jahr.
Habe ich auch drüber nachgedacht, ja.
Also, weil ich glaube, dass er auch in der Theorie neben Bradley Beal besser funktionieren kann als Westbrook, was nicht heißt, Leute, beruhigt euch, was nicht heißt, dass sich Spencer Dinwiddie zwingt als besseren Spieler als Russell Westbrook.
Doch, betrachtet. Genau, das heißt es. Steinigt Nico auf Twitter.
Wahrscheinlich heißt es das, macht mich ruhig fertig. Naja, es geht halt vor allem darum, dass Spencer Dinwiddie halt auch ein Wurf hat, der zumindest okay ist im Vergleich zu Westbrooks und Offball auch funktionieren kann. Und da glaube ich halt, dass er in einer tragenden Rolle, die halt ohne Wenn und Aber bekommen wird, neben Bradley Beal in diesem Washington-Team, glänzen kann. Man weiß halt nicht, wie er jetzt, wie fit er ist nach der Verletzung, das muss er zeigen, aber ich würde ihn durchaus als Kandidaten sehen, der eine ordentliche Schippe drauflegen kann.
Ja, ich glaube, wenn die Krankenakte nicht solide aussehen würde nach seinem Kreuzbandriss, soll ja auch schon wieder fit sein, dann hätten die Wizards ihm auch nicht diesen Deal gegeben. Ich glaube auch. Also der ist jetzt wirklich in einer Situation, wo er viel spielen muss und auch eine große Rolle haben wird. Vielleicht nicht so groß wie die Westbrook inne hatte. Vielleicht wird dann da auch wieder, also ich meine, Beal war schon fast Topscorer der Liga, der kann jetzt nicht so viel mehr machen, aber vielleicht ein bisschen mehr On-Ball-Sachen auch, dann kann Dinwiddie auch neben ihm definitiv funktionieren. Sein Wurf fast ein bisschen schlecht gemacht, weil die Quoten teilweise nicht so geil aussehen, aber er hat halt auch unglaublich viele Dreier genommen, hohes Volumen. Mhm. Wenn er weniger dieser Dreier nimmt, dann geht die Quote hoch oder eventuell geht sie so oder so hoch, weil er hat ja auch jetzt nicht viel neben den ganzen Stars da in Brooklyn zocken können, sondern halt in diesen Prä-Star-Era-Nets-Teams, die auch ja maximal so gut waren, wie die Wizards es wahrscheinlich nächste Saison sein werden. Oder so ungefähr um den Dreh halt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er eine gute Saison zocken wird, ist jetzt auch in seiner Prime und so. Ich habe ihn trotzdem jetzt nicht mit hier reingenommen, weil er halt bei den Nets schon mal ziemlich gut unterwegs war. Ich habe aber ein Teammate von ihm und zwar eigentlich sein Backup, Aaron Holiday. Denn ich glaube, dass der auch in Ermangelung an Alternativen auch relativ viel spielen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir da Three-Guard-Lineup sehen werden, weil den Video auch relativ groß ist, auf die 2 rutschen kann. Haben wir in Washington in der letzten Saison auch viel gesehen. In den Playoffs hat auch Neto gestartet, neben Westbrook und Beal. Neto wurde jetzt aber auch re-signed, also wenn Holiday jetzt irgendwie keinen Schritt nach vorne macht, dann kann es auch sein, dass er kein Breakthrough-Jahr hat, aber ich glaube, hier hat er bessere Chancen als noch in Indiana. Mein nächster Kandidat wäre aber Isaiah Stewart. denn die Pistons haben Plumlee weggetradet zu den Hornets und jetzt haben die da nicht mehr so viel Spielmaterial gerade auf der 5. Also sie können natürlich noch Small spielen, aber Stewart wird jetzt dauerhafter zum Starter werden, der wird wahrscheinlich auch um die 30 Minuten bekommen und dass er sehr produktiv sein kann, das hat er Zuki ja auch schon gezeigt und ich denke, der darf sich da jetzt mal richtig austoben. Die Pistons werden eh nicht gut nächste Saison. Sie haben noch Kelly Olynyk, der als Stretch-Fünfer hinter ihm spielen kann, aber auch neben ihm spielen kann. Also der wird ihm jetzt nicht wirklich die Minuten klauen. Also ich denke, also der Stewart, der könnte ein sehr gutes Jahr auflegen, weil sie halt Plumlee getradet haben.
Ja, dann würde ich noch ergänzen mein Homer-Team, die Spurs. Dadurch, dass DeMar DeRozan und Rudy Gay nicht mehr im Team sind, die halt beide noch ordentlich Minuten gesehen haben, gibt es halt die Möglichkeit, dass Spieler wie Keldon Johnson, Vassell und vielleicht auch Lonnie Walker noch prominentere Rollen bekommen. Und ich glaube schon, dass gerade Keldon Johnson, der hat stellenweise schon wirklich sehr, sehr gute Fortschritte zeigen können letzte Saison, aber eben noch nicht die richtige Konstanz. Ich glaube, dass er in der richtigen Rolle nochmal einen Sprung machen könnte. Und den würde ich durchaus neben Vassell auch als Breakthrough-Kandidaten aufgrund der getätigten Transaktionen in der Offseason nennen
wollen. Ja, Vassell klingt logisch, einfach weil er kein Rookie mehr ist und man dann unter Pop auch quasi per Default mehr Minuten bekommt als Rookie und er hat die Qualität, ich war auch großer Vassell-Fan, als er gedraftet wurde. Ich habe mir die Spurs auch angeschaut, aber ich war mir einfach nicht sicher in diesem Kader, wie die Minuten da verteilt werden. Das finde ich ein bisschen undurchsichtig. Ich kann mir halt vorstellen, dass die Game-Minuten 1-1 an McDermott gehen zum Beispiel. Mills ist halt auch weg. Das heißt, dass wahrscheinlich Murray und White, wenn er nicht Trey Jones irgendwie von hinten aufrückt, alle Minuten auf der 1 aufsaugen werden. Dann werden noch mehr Minuten auf dem Flügel frei, gerade für einen Lonnie Walker oder einen Keldon Johnson, der dann halt auch neben der McDermott spielen kann. Ich weiß nicht, ob Zach Collins, wenn er dann mal wieder fit ist, eher auf der 4 oder auf der 5 spielt. Deswegen habe ich mich da letztendlich, ich konnte mich da nicht entscheiden. Ich wusste nicht, wer da jetzt wirklich eine größere Rolle bekommt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwer bei den Spurs einen Breakthrough haben wird. Bei den Raptors ähnliche Situationen. Siakam wird ja erstmal noch ausfallen nach seiner Schulter-OP und in der Zeit muss irgendwer Minuten am Frontcourt bekommen, sei es auf der 5, weil wahrscheinlich Minuten als Smallball-5er wegfallen, als auch auf der 4 und sie bekommen jetzt im Sign-and-Trade von den Heat Achua zurück. Könnte mir vorstellen, dass der dort ganz gut funktioniert in seiner zweiten Saison. Weiß nicht, ob man dann von Breakthrough sprechen kann. Boucher hatte eigentlich letztes Jahr schon seinen Durchbruch, aber wenn der dann eine größere Rolle hat, dann wird er wahrscheinlich auch produzieren oder Anunoby. Also kann mir vorstellen, dass Anunoby offensiv nochmal einen Schritt nach vorne macht und dann ein bisschen was von der offensiven Last von Siakam übernehmen kann. Auch einfach ein bisschen in Ermangelung an Alternativen, weil sie müssen ja auch den Abgang von Lowry irgendwie wegstecken und dann, wenn noch Siakam fehlt, irgendwer muss Minuten und Touches bekommen und da ist Anunoby für mich eigentlich prädestiniert. Hast du noch wen?
Nee, das war's schon. Das ist das Problem. Ich habe alle Teams durchforstet und das ist mein sehr überschaubares, mageres Ergebnis.
Ich habe noch ein paar Honorable Mentions, sind teilweise jetzt aber auch nicht so super überzeugend. Wahrscheinlich die Cases oder halt so halbwegs der Free Agency geschuldet. Also ich glaube einfach, dass LaMelo nach dem Abgang von Devonta Graham, und der wurde jetzt halt bisher nur durch Ish Smith ersetzt, eine noch größere Rolle haben wird. Er wird auf jeden Fall von Anfang an starten, vielleicht noch mehr Minuten sehen als noch als Rookie, wo er ein bisschen an der kürzeren Leine war, zeitweise in der Saison. Ich glaube auch, dass er einfach nochmal besser sein wird und ich kann mir vorstellen, dass er in der zweiten Saison schon richtig, richtig gut wird und schon als richtiger Star dann angesehen wird. Das ist dann wahrscheinlich keine Überraschung, aber vielleicht sieht Torben das dann noch so ein bisschen als Durchbruch und lässt uns das durchgehen oder mir das durchgehen. Bei den Lakers habe ich auch geguckt, so wer von diesen Spielern könnte sich da jetzt durchsetzen. Wir haben es in dem letzten Part ja lang und breit diskutiert, wussten am Ende immer noch nicht so genau, wer da jetzt spielen wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Malik Monk die Saison seines Lebens zocken könnte und dann auch von den Lakers natürlich total, von den Lakers-Fans auch total overhyped wird. Wir haben es ja erst gesehen bei Caruso oder Kuzma oder so, weil das Monk ist schon ein Spielertyp. Wenn der on fire ist, dann ist das schön anzuschauen. Das ist geil. Also der trifft dann alle Dreier und der slammt irgendwelche Alley-Oops rein. Kann mir schon vorstellen, dass er defensiv sich dann auch ein bisschen mehr reinigt, dass er einfach noch ein bisschen besser wird. Er kommt jetzt gerade erst von seinem Rookie-Deal. Er ist noch ziemlich jung und vielleicht ist er Nutznießer Number One dann da neben LeBron und Co. Aber ich weiß es wirklich nicht. Könnte auch sein, dass es gar nichts wird und er gar nicht spielt oder sowas. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ihn angeht oder was die Lakers-Rotation angeht, muss ich ehrlich sagen. Sehr undurchsichtig für mich. Dann bei den Bulls könnte ich mir vorstellen, dass Lonzo Ball die beste Saison seiner Karriere jetzt zockt. Einfach weil er jetzt mal in einer Situation ist, die er sich ausgesucht hat. Der Druck ist nicht so hoch wie noch in L.A. als Rookie. Dann New Orleans, weiß ich nicht, wie sehr er da Bock drauf hatte, ist jetzt auch bei der ersten Gelegenheit quasi abgehauen. Ich finde den Fit in Chicago eigentlich ganz geil, auch so offensiv im Halbfeld kreieren halt DeRozan und Levine und wenn er seinen Dreier da bestätigen kann und dann halt noch ein bisschen was in Transition macht, was Playmaking angeht und dann halt immer noch so als Passstation funktioniert. Defensiv wird er auch gefragt sein in diesem Team, um es mal so auszudrücken. Und das gleiche gilt eigentlich auch für Patrick Williams. Also er muss starten und viel spielen auf der 4, Stand heute, sind da gar keine Alternativen. Er ist als Defender gefragt, er ist als Shooter gefragt. Die offensive Rolle wird wahrscheinlich nicht wirklich größer neben DeRozan, Levine und Vooch. Das haben wir auch im letzten Pod schon angesprochen. Aber er wird auf jeden Fall eine tragende Rolle haben bei den Bulls und könnte das eventuell auch dann schon komplett für sich ausnutzen. Und Spieler machen halt im zweiten Jahr in der Liga in der Regel auch einen Entwicklungssprung. Gerade so junge Spieler wie Patrick Williams, der war ja einer der jüngsten Spieler der letzten Draft. Ja, mehr habe ich jetzt auch nicht mehr. Und wenn du da nichts mehr
hast. Ich hoffe, es stellt Torben zufrieden.
Ja, ich hoffe auch. Torben, gib uns Feedback. Ich glaube, das ist eh unvermeidlich. Entweder du kriegst Ärger im nächsten Training oder ich krieg eine böse Sprachnachricht, aber ich glaube es nicht. Nathan Juhl hat nicht eine, nicht zwei, nicht drei, sondern gleich vier Fragen für uns. Ja, Gönnung. Hi Jonathan, hi Nico. Erstens, bei welchem Spieler ist eurer Meinung nach ein Trade wahrscheinlicher? Lillard oder Beal? Welche Teams können interessiert sein und wie sähen mögliche Trade-Pakete aus? Willst du anfangen?
Oh, ja,
du hast dir die Frage ausgesucht.
ja, klar. Also, das stimmt natürlich. Also, ich denke, dass nachdem wie der Sommer jetzt auch gelaufen ist bisher, es wahrscheinlicher ist, dass Lillard einen Trade fordern wird. Ja. Denn die Gründe, warum er das tun könnte, sind ja offensichtlich, dass eben die Portland Trail Blazers nicht konkurrenzfähig sind. Und da sind jetzt auch keine großartigen Moves passiert, die das Ganze irgendwie ändern würden. Von daher, rechne ich eher damit, dass, wenn einer von den beiden einen Trade fordert, es Lillard sein wird. Ja, die Pakete wurden eigentlich schon mehr oder weniger in den Medien diskutiert in den letzten Wochen, ja, als das Thema aufkam. Ich halte immer noch für am realistischsten und auch am sinnvollsten mehr oder weniger einen Trade für Ben Simmons und halt eben nicht CJ McCollum für Ben Simmons, sondern eben Damian Lillard. Logischerweise noch Filler dazu. Mhm. Ich glaube, das wäre für die Sixers eine sehr runde Sache, logischerweise. Ja. Aber eben auch für die Trailblazers. Denn ich glaube nicht, dass man für Damian Lillard, also die Teams, die für ihn traden können, wie zum Beispiel noch die Pelicans, die würden mir noch als potenzieller Partner einfallen. Es ist halt die Frage, was die Blazers wollen. Wahrscheinlich wollen sie einen super Spieler und viele Picks, wie jedes Team haben möchte für ihren Superstar. Bekommt man aber in der Realität oft nicht. Und dann ist vielleicht so ein Fringe-All-NBA-Spieler und All-Star wie Ben Simmons gar nicht so schlecht, wenn man das Ganze noch ein bisschen anreichern kann. Je nachdem, da muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir jetzt nicht ganz konkret was ein, was man da noch ergänzen könnte von Seiten der Sixers. Ja. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen.
Ja, sie haben halt noch Maxi, Thybul,
genau, Springer. Sie haben halt Trade-Masse. So,
genau, auf jeden Fall. Junge Spieler und ja, ein paar Picks wäre schon möglich.
Und die Pelicans haben halt Picks ohne Ende.
Ja. Und Ingram.
Und Ingram, genau. Das sind so die beiden, die sich für mich jetzt so auch vom Fit her nicht aufdrängen, aber für mich relativ plausibel erscheinen, dass ich die hier nennen möchte. Mhm. Ansonsten wird es halt sehr, sehr wild und spekulativ. Ist es sowieso, aber ich sehe jetzt nicht so die richtigen Suiter für Damian Lillard in dem aktuellen Markenmächt.
Ja, es...
Weil Kyle Kuzma spielt nicht mehr bei den Lakers, ne? Von daher wird es halt schwer.
Ey, irgendwer hatte doch auch gefragt, warum die Lakers nicht AD gegen Lillard traden. Ja, weil die niemals AD traden werden. Der ist auch bei Clutch Sports. Also neben LeBron ist AD der bessere Spieler als Lillard.
Auf jeden Fall, also mit ganz deutlich. Also selbst wenn Lillard im Vakuum betrachtet der bessere Spieler als Davis sein sollte, wenn man das so sieht, was absolut legitim ist, ja, würde ich ihn halt im Leben nicht für Davis tauschen in diesem Lakers-Team. Gerade jetzt, ja, in diesem Lakers-Team.
Ja, also jetzt mit Westbrook und so hat sich das eh erledigt. Ja,
aber auch vorher schon.
Ja,
vorher schon.
Nein. Also wird einfach nicht passieren. AD wollte zu den Lakers. Wie gesagt, er ist bei Clutch Sports, er hat denselben Agenten wie LeBron, die sind dicke. Niemals im Leben wird AD getradet. Das glaube ich einfach nicht. Das ist total unrealistisch. Müssen wir nicht weiter drüber reden. Du hast die Frage auch nicht mit reingenommen. Ist mir gerade nur eingefallen, wegen Lillard und möglichen Destinationen. Ich stimme dir zu, also Lillard ist auch einfach 3 Jahre älter, macht sich wahrscheinlich langsam Gedanken so, was werde ich noch gewinnen in meiner Karriere mit 31 und Beal ist erst 28, der hat da noch ein bisschen mehr Zeit, kann es ein bisschen gelassener angehen. Ich glaube halt, dass Lillard jetzt auch in Portland weiterhin in einer für ihn persönlich unzureichenden Situation ist. Die sind immer noch kein Contender nach dieser Offseason, war realistisch gesehen auch nicht drin, aber Zeller, Snell und McLemore sind halt die großen Signings jetzt. Das bringt dich nicht wirklich weiter und macht dich halt defensiv auch nicht besser, was die große Baustelle der Blazers war in den letzten Playoffs gegen die Nuggets. Das war ziemlich katastrophal. Also die werden weiter nicht um den Titel mitspielen. Lillard guckt sich es noch an. Ich habe es im vorletzten Pod mit Tobi, glaube ich, auch schon kurz angesprochen. Aber entweder er sagt jetzt gleich so in dieser Offseason noch, ey Leute, sorry, aber der Kader ist mir zu schlecht. Wir haben jetzt zwar hier einen neuen Coach mit Billups, den ich mal im Interview als gut befunden hatte, aber wie das alles gelaufen ist, gefällt mir nicht so. Das Team ist immer noch nicht geil. Tradet mich gerne. Oder er wartet bis zur Trade-Deadline oder bis zur nächsten Offseason. Aber ich glaube auch, auch, dass es früher als bei Bradley Beal der Fall sein wird, denn mit Portland da wird er einfach nicht besonders weit kommen jetzt hier auf absehbare Zeit. Und wie gesagt, er ist schon 31, er wird nicht ewig so weiter zocken können. Was halt dagegen spricht, ich habe das Thema auch schon gefühlt 5-mal behandelt hier bei irgendwelchen Answering Machines, haben nicht wir beide auch schon mal drüber gesprochen? Und dann halt auch immer noch in der...
Ich glaube schon.
Ja, ich glaube auch. Es ist jetzt halt auch schon seit Monaten Thema. Und dann in der Five-Show mit Dre und Julius haben wir das auch schon besprochen. Beal und Lillard. Ich bin das Ganze mittlerweile auch ein bisschen überdrüssig, muss ich ehrlich sagen. Weil selbst wenn ich es bei Lillard für wahrscheinlicher halte, die Blazers müssen ihn jetzt halt überhaupt nicht traden. Denn er ist noch unter Vertrag bis 2025. Also bis 2024, dann hat er eine Play-Option. Das heißt, er kann frühestens in 3 Jahren selber weggehen. Warum willst du denn unbedingt jetzt im Jahr 2021 traden, wenn du es nicht musst? Und klar, Superstars wie Lillard, die haben immer Leverage. Und wenn die dann keinen Bock mehr haben, haben wir x-mal gesehen. Ja, AD in New Orleans, früher Vince Carter in Toronto und sowas. Das wird dann im Unschön oder auch Harden erst in Houston. Kriegen früher oder später ihren Willen und das Paket wird dann halt mit der Zeit normalerweise auch nicht besser. Aber so richtig den Hebel hat Lillard jetzt halt noch nicht. 3 Jahre, bevor er frühestens aus Portland abhauen könnte. Und in 3 Jahren, da ist er dann halt auch schon 34. Also ich glaube nicht, dass er bis 2024 in Portland bleiben wird. Aber diese Offseason noch getradet, wenn er diese Offseason noch getradet wird, dann wäre ich auch ein bisschen überrascht. Weil dann würde sich schon in Portland zum Boomer machen und das will er ja nicht. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch klar geworden, dass ihm sein Ruf und sein Standing da schon sehr, sehr wichtig ist. Und Beal, ich finde die Wizards eigentlich sneaky ganz solide zusammengestellt, muss ich sagen. Nach dem Westbrook-Trade, da kamen brauchbare Spieler. Jetzt nach dem Sign-and-Trade für Dinwiddie. Also ich sehe die jetzt aktuell nicht als schlechter an. Also die sind eher ein bisschen tiefer und runder als in der vergangenen Saison. Und da sind sie ja schon in die Playoffs gekommen. Also ich weiß noch nicht genau, wer da startet. Finde ich ein bisschen unklar. Aber Dinwiddie, Beal, KCP, das sind schon mal 3 Starter-Level-Spieler für 2 Guard-Positionen. Eventuell starten alle 3, weil halt auch alle 3 relativ groß sind. Vielleicht switchen können. Cordwell Pope kann standardmäßig den besten Gegenspieler da verteidigen. Und dann haben sie halt verschiedenste Spieler noch im Frontcourt mit Gafford, Harrell und Thomas Bryant. 3 völlig verschiedene Center-Typen. Kann man schon coole Lineups basteln, glaube ich. Dann im Frontcourt mit Bertans, den Shooter, Chimura, den athletischeren Dude, Kuzma, Avdija, alle irgendwie einerseits ein bisschen redundant, aber es ist halt schon auch Tiefe. Mit Kispert und Winnow, Shooter gedraftet immerhin mal. Also Holiday, solider Backup, wo ich wie gesagt ein bisschen Breakout-Potenzial sehe. Neto noch ein solider 3. Point Guard. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Beal sagt, na, solide, da kann ich wieder um die Playoffs mitspielen, das probiere ich jetzt mal. Und dann gucken wir mal, was in 1-2 Jahren ist. Und vielleicht unterschreibt er im Oktober ja auch direkt seine Extension. Und dann ist er sowieso langfristig an die Wizards gebunden. Also mit 28 sehe ich da halt noch nicht so die Not. Der kann in 1-2-3 Jahren immer noch einen Trade fordern. Dann ist er immer noch in seiner Prime. Deswegen, habe ich mir da jetzt auch keine Trade-Pakete mehr überlegt, ehrlich gesagt.
Finde ich absolut nachvollziehbar.
Schön. Und der Nathan hat ja noch 3 andere Fragen. Nächste, welcher Spielertyp ist nächstes Jahr unabhängig vom Vertrag für einen Contender wertvoller? OG Anunoby oder Tobias Harris? Ich fange vielleicht mal an, damit du nicht immer hier so on the spot bist. Ich sage OG, hands down. Also grundsätzlich ist offensive Creation zwar wertvoller als Elite Wing D und die bisher zumindest noch nicht so gut ausgebildeten offensiven Skills von OG Anunoby gegenüber Tobias Harris, aber Harris bringt halt diese offensive Creation oder halt auch das Shooting vor allem in den Playoffs, also wir reden hier von einem Contender, auch viel zu unkonstant, haben wir jetzt mehrmals gesehen bei den Sixers. Deswegen würde ich halt sagen, OG Anunoby ist wertvoller. Also jetzt nicht abgesehen vom Deal und so, er verdient ja auch viel weniger als Tobias Harris. Wir wissen einfach bei Tobias Harris, wer er ist und auch vor allem, was er nicht ist. Und OG hat da noch Upside. Also ich würde mit Anunoby gehen.
Ja, das wäre bei mir eine sehr ähnliche Argumentation. Also es hängt natürlich schon ein bisschen davon ab, was man jetzt genau möchte. Aber ich finde OG Anunoby viel universell einsetzbarer. Also den kann man eigentlich
zu jedem Contender packen. Den
braucht jeder Contender und wird auch jedem Contender helfen. So. Und damit war das Thema für mich dabei erledigt. Klar, Harris bringt ein bisschen mehr Creation mit, ein bisschen mehr Scoring. Aber jetzt auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch nicht in der Verlässlichkeit, in der es notwendig wäre, gerade in den Playoffs. Und Anunoby soll jetzt auch keine zweite Scoring-Option sein oder so, muss er aber auch nicht. Und würde jetzt beispielsweise, stell dir Anunoby in diesem Lakers-Team vor. Perfekt. Und ist halt genau der Spielertyp, nach dem sich alle Contender die Finger lecken. Von daher war die Antwort für mich relativ klar, weil Harris immer noch ein paar Fragen
hat. 3. Frage von Nathan. Wer sind eurer Meinung nach die MVP-Favoriten dieses Jahr? Also ich finde, es gibt so viele Kandidaten, stand jetzt wie schon lange nicht mehr, oder?
Finde ich auch. Also es gibt keine, die sich so richtig aufdrängen. Es gibt so ein paar der alten Garde. wobei der alten Garde gibt es eigentlich, finde ich, nur Curry. Mm. Also jetzt, wenn ich mit alte Garde meine, so 30 plus. Okay. LeBron sich dieses Jahr da einfach nicht, auch wenn er letztes Jahr da noch mitgespielt hat. Das liegt tatsächlich auch daran, dass die Medien nicht so drauf stehen, wenn mehrere Stars, und in den Medien ist Russell Westbrook ein Star, ganz klar, in einem Team spielen. Durant wird wahrscheinlich wieder eine Menge Load-Management betreiben, fällt deshalb raus. Dadurch fällt er automatisch Harden raus, weil halt eben zu viele Stars in einem Team spielen. Ich habe mir aufgeschrieben, hierfür eigentlich wieder Jokic, weil ich mir vorstellen kann, dass auch ohne Murray Jokic eine sehr, sehr gute Offense und eine sehr, sehr gute Bilanz mit diesem Nuggets-Team auflegen wird. Bei Embiid ähnlich, wenn er fit bleibt. Giannis ist jetzt auch wieder dieser typische Kandidat, nachdem alle gesagt haben, ja, einen dritten MVP müssen wir ihm jetzt nicht geben, obwohl er ja nur eine geringfügig schlechtere Saison gespielt hat letztes Jahr. Aber dadurch, dass er jetzt eben gerade auch in den Finals noch so extrem gut performt hat, könnte das jetzt wieder ein Grund sein, dass, wenn er ähnliche Zahlen aufruft, was er wahrscheinlich tun wird, dass man sagt, ey, Giannis ist der MVP-Mann, der ist gerade der beste Spieler der Liga. So. Und dann ist natürlich noch ein Kandidat, das der letzte nicht mehr aufgeschrieben habe, ist Luca. Ja. Weil der das, was ich letztes Jahr mir von ihm erhofft hätte in der Regular Season, würde ich mir dieses Jahr auch wieder erhoffen. Und da kann er ganz klar der beste Spieler der Regular Season sein, gerade in diesem Mavericks.
Wer wäre jetzt für dich der Top-Favorit? Auf wen würdest du am ehesten dein
Geld setzen? Ich glaube, Giannis.
Ja, also, ich auch.
Recency Bias schwingt da ein bisschen mit, aber da bin ich mir am sichersten, dass er A, fit bleibt und B, halt auch ähnliche Zahlen wie in den letzten Jahren auflegt. Und das sind halt absolute MVP-Zahlen. Und wenn sich da halt eben kein anderer Kandidat so massiv aufdrängt, sehe ich nicht, was für Argumente gegen ihn sprechen.
Und dass die Bucks halt auch gut genug sein werden.
Genau.
Also die werden ja Top 3 Seed im Osten sein, solange es da keine schweren Verletzungen gibt. Und er hat gerade den Hype, ich habe es auch schon in der Five Show gesagt, das sind halt auch immer die Klassiker, solche Fragen kommen halt ständig irgendwie, wenn man irgendwo zu Fragen aufruft. Und da, ich glaube, das hatte sich aber sogar Dre ausgesucht, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir mussten beziffern, wie wahrscheinlich es ist, dass Giannis MVP wird. Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, ich habe es als deutlich wahrscheinlich angesehen als Julius zum Beispiel. Shoutout an dieser Stelle. Ist auch schön, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Aber für mich ist Giannis halt einer der klarsten Favoriten überhaupt, weil ja, er hat jetzt halt die Story. Ja? Also alle lieben seine Story, alle lieben Giannis. Und solange Kawhi nicht spielt und KD nicht mehr als eine halbe Saison gespielt hat und LeBron nicht irgendwas Krasses bewiesen hat in der nächsten Regular Season, wird er als bester Spieler der Liga gelten. Und dann wollen die Medienvertreter ihm ja auch diesen MVP geben. Und die stimmen halt dafür ab. Also wenn Giannis nicht Top 3, und von der Leistung her hatte ich ihn ja letztes Jahr schon in der Top 3. Er hatte halt nicht die Story, es gab Voter Fatigue und davor in den Playoffs total enttäuscht und so weiter. Das schwingt halt leider alles mit. Sollte es nicht für den Regular Season MVP 2021, aber es ist de facto so. Und ich glaube auch, der wird gut genug sein und ich habe ihn in meinem ersten Tier der Favoriten, da ist noch Luca mit drin, sonst nur noch ein weiterer Spieler. Also Luca war letztes Jahr schon so ein sneaky Favorit von mir, aber dann haben die Mavs halt enttäuscht und die haben sich jetzt in der Offseason nicht so krass verbessert. Die müssten sich jetzt intern verbessern und halt Reggie Bullock müsste da ziemlich einschlagen als Free Agency Verpflichtung. Von KP muss wieder mehr kommen und so, und dann muss Luca halt das Niveau halten, das sehe ich. Ich glaube auch, dass er sogar noch besser spielen kann. Er hat jetzt auch hier, obwohl er jetzt ausgeschieden ist, heute der Olympia ziemlich aufgemischt. Aber die Mavs müssen halt da ein Homecourt-Advantage-Team sein, sonst wird es schwierig gegen diese Konkurrenz halt. Und mein dritter Favorit ist Steph Curry. Also, wenn die Warriors einigermaßen so spielen, wie gerade dieses Roster aussieht und Klay wieder zurück ist und so, wir haben es auch in der letzten Folge schon angesprochen, bin da relativ optimistisch. Curry war vom spielerischen Niveau her auch ein Top-3-Kandidat letzte Saison, aber das Team hat es halt nicht mal in die Playoffs gepackt, deswegen für mich kein Top-3-Kandidat. Sorry, du musst in die Playoffs kommen. Minimum, absolutes Minimum, damit ich dich als MVP in Betracht ziehe. Und normalerweise halt auch Homecourt Advantage oder halt irgendwie
eins. Ja, wenn die Warriors Teams irgendwie wieder erstes, zweites oder drittes Team im Westen werden und Curry ähnliche Leistung wie letztes Jahr auflegt, dann hat er sehr gute Chancen auf jeden
Fall. Exakt. Ja. Jokic sehe ich ein bisschen anders als du. Ich glaube nicht, dass er zweimal hintereinander MVP wird. Glaube ich aber nicht. Water Fatigue ist real, wenn du nicht ganz klar der beste Spieler der Liga bist, also LeBron oder so. Sonst sehen wir einfach selten Back-to-Back-MVPs. Und die Nuggets, die werden halt auch nicht Erster im Westen. Also das fällt halt auch raus. Glaube ich einfach nicht, ohne Murray. Das Team hat sich jetzt überhaupt nicht verstärkt. Deswegen, ich glaube nicht. Jokic hat aus meiner Sicht nur sehr geringe Chancen. Embiid muss fit bleiben, dann ist er auch im Tier 1, aber das finde ich bei ihm halt fraglich. Und LeBron genauso, den will ich auch noch hinter Embiid und hinter Jokic sehen. Er hat eine Außenseiter-Chance, wenn er fit ist und viele Spiele macht und die Lakers irgendwie Top 3 Seed haben. Ich glaube nicht, dass Russ ihm quasi Stimmen klaut und ihm das irgendwie negativ ausgelegt wird. Ich glaube, die Medien sind dann wieder so schnell am Start bei LeBron, dass er irgendwie zu einem der Favoriten werden kann, wenn er halt die spielerische Leistung zeigt. Müssen wir abwarten.
Ja, man darf die Maschinerie hinter LeBron hat er auch wirklich nie unterschätzt, hat man letztes Jahr gesehen. Also hätte er sich nicht verletzt, hätte er unabhängig davon, ob das jetzt wirklich gerechtfertigt wäre, auf die Leistung bezogen, sehr, sehr gute Chancen gehabt, den MVP zu holen, ganz am Ende der Saison noch.
Also, eigentlich absurd, aber
Ja, eigentlich absurd, aber es wäre so gewesen. Von daher stimmt. Sollte man es nie ausschießen.
Ja, auch KD, Harden, wenn die beide fit bleiben, ich glaube nicht, dass sie Stimmen klauen, die haben ja beide, also vor allem Harden hat, also KD am Anfang der Saison und dann hat er einfach viel zu wenig gespielt, dann war er raus. Und Harden am, ja so in der Mitte seiner Zeit in Brooklyn, als halt klar wurde, okay, die Nets sind jetzt fucking unstoppable in der Offense in der Regular Season mit Harden und der ist jetzt hier mehr der Ballverteiler und macht trotzdem noch seine 25 Punkte pro Spiel oder so, da hat er auch ein bisschen MVP-Pass bekommen. Und ich glaube, wenn die Nets irgendwie Top 2 im Osten werden und KD wieder nur die halbe Saison spielt und Harden wird einfach eher als MVP-Kandidat gesehen als Kyrie, dann kann der auch oben mit dabei sein. Oder auf der anderen Seite, wenn KD fast die ganze Saison spielt oder was ich, 70 Spiele oder sowas von 82 nächste Saison, dann ist der für mich auch ein Top 3-Kandidat, weil spielerisch bringt das einfach. Er hat einfach nicht genug gespielt in der letzten Saison. Und ansonsten hat eigentlich niemand Chancen. Also so Lillard, Paul George immer so Außenseiter-Chancen, weil sie einfach so viel machen werden müssen in ihren Teams nächste Saison. Und wenn die dann einfach einen krassen Run haben und alles läuft super und die gewinnen die ganzen knappen Spiele und die Blazers landen irgendwie auf 3 im Westen oder so, ich glaube es gerade nicht, oder die Clippers auch, glaube ich auch nicht, aber dann werden die auch ein Kandidat sein. Aber ich glaube, wirklich um zu gewinnen, ich würde Stand heute mein Geld auf Giannis, Luka und Curry irgendwie verteilen. Die haben aus meiner Sicht die höchsten Chancen. Nächste Frage von Nathan. Mit dem Wissen, dass der Spieler seine ganze Karriere bei eurer Franchise verbringt, welchen Spieler wählt ihr, um so viele Championships wie möglich zu gewinnen? Puh. Luka Doncic oder Giannis Antetokounmpo oder Dirk Nowitzki? Geile Zusammenstellung. Also, Zwischenfrage. Reden wir von der NBA 2021?
Ja, ich gehe mal stark davon aus. Ja. Also, war jetzt so meine Vermutung zumindest. Also, so habe ich die Frage beantwortet.
Ja, ich auch. Aber vielleicht für die Zukunft, nicht nur an Nathan, sondern allgemein, wenn ihr eine präzise Antwort haben wollt, dann stellt die Fragen so präzise wie möglich. Denn das ist halt super wichtig. Weil wenn wir jetzt einfach Dirk aus einer anderen Ära quasi 10 Jahre nach hinten teleportieren, dann müssen wir seine Leistungen da ein bisschen anpassen an diese Ära. Und für mich ist Dirk dann eigentlich raus.
Ja.
Also nicht wegen der Offense, der wäre offensiv ähnlich potent, ähnlich wertvoll. Man würde vielleicht auch sagen, ja, hier, der würde noch mehr Dreier nehmen oder so, weil es einfach normaler ist heutzutage für einen Big, noch als damals. Aber defensiv hat er einfach massive Probleme, eine Position zu verteidigen. Das haben wir auch schon auf Twitter ausführlich diskutiert. Ich weiß, dass wir es beide gleich sehen. Aber er kann nicht dein defensiver Big sein, weil dazu war als Rim Protector einfach zu schlecht. Er hat immer einen echten Rim Protector neben sich gebraucht. Klar, damals gab es auch noch Shaq und andere massige Center, die konnte er sowieso nicht verteidigen, deswegen hat man da auch immer Eric Dampier oder Brandon Haywood neben ihn gestellt und als er Champ geworden ist, war der Defensive Job. Player of the Year. Job.
Alter. Random Name Dropping. Ja,
Deep Cuts hier. Als sie den Titel geholt haben 2011, war der Defensive Player of the Year Niveau Tyson Chandler am Start. Ja, das war kein Zufall, dass sie da ihren besten Ball gespielt haben. Und wenn du das dann halt wieder machst, dann ist Dirk auf der 4 und da laufen halt heute ganz andere Spieletypen rum als damals. Die sind alle tendenziell kleiner, schneller, athletischer, die meisten können schießen. Das ist schwierig für Dirk, dann da die ganze Zeit in der Defense irgendwie rumzurotieren und irgendwie am Ball zu verteidigen und dann werden da Pick-and-Rolls gelaufen und so. Das war halt früher was anderes, weil da einfach körperlich sehr viel ähnlichere Spieler auf der 4 unterwegs waren. Die gibt's halt heutzutage nur noch eher selten. Deswegen defensiv finde ich es viel schwieriger als zu seiner tatsächlichen Zeit für Dirk in dieser. Also ich will nicht sagen, dass er kein absoluter Superstar wäre. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber ich würde halt Giannis und Doncic vorziehen in dem Fall.
Ja, ich auch.
Und wen hättest du jetzt vorne von den beiden?
Ich hätte Luka ganz vorne, weil ich bei ihm das offensive Upside halt wirklich als grenzenlos erachte. Er defensiv zumindest solide sein kann. Und wie jetzt auch bei Giannis, das wird nochmal eine andere Diskussion an anderer Stelle auch werden, in den nächsten Podcast, Spoiler Alert. Oh yeah. Jetzt für mich immer noch nicht alle Fragezeichen beantwortet hat, die man ihm gegenüber haben kann. Also er hat natürlich extrem überzeugt, absolut keine Frage. Und er hat sich in meinem Ranking auch gigantisch nach oben katapultiert. Keine Sorge, ich bin kein Giannis-Hater im Gegenteil, er hat mich wirklich auf seine Seite gezogen nach dieser Finals-Performance. Man darf aber auch nicht den Fehler machen und jetzt so tun, als wäre jetzt eine Serie oder anderthalb von mir aus, die zweite Hälfte gegen die Nets, jetzt der Indikator, dass er jetzt auf einmal ein ganz anderer Spieler ist, als er vorher war. Und bei Luka sehe ich halt offensiv halt gar keine Fragezeichen, wenn er fit ist. Also der ist halt garantiert eine erste Option von einem Top-Contender, wenn er das richtige Spielermaterial um sich herum hat. Und das sehe ich bei Giannis auch, aber halt mit einem kleinen Fragezeichen dahinter und bei Luka sehe ich halt keins. Deshalb, also es ist super knapp, dadurch, dass Giannis halt defensiv diesen massiv gigantischen Impact hat, den Luka natürlich niemals erreichen kann, egal wie gut er sich noch steigern sollte. Dafür so Teambuilding-mäßig, glaube ich, ist es auch noch ein bisschen leichter, um Luka herumzubauen. Ein bisschen, als um Giannis. Also es sind wirklich Nuancen. Ne? Also ja. ich kann total damit leben, dass man Giannis hier an 1 sehen würde.
Absolut. Ja, Stichwort offensive Schwächen. Wer hat die bessere Frau auf Quote gehabt in den Playoffs, Luka oder Giannis?
Ja, wenn du so fragst, Janis.
Ja, war das nicht mal knapp.
Ja, Luca hat halt absolut reingeschissen.
59 zu 53%.
Ja, aber Janis hat es halt auch heftig rausgerissen mit seiner Game 6 Performance.
Ne? Ja, Luca auch.
Ja, nee, klar, hat halt gemacht. Er hatte auch mehrere Chancen.
Auch über die Playoff-Karriere, und das sind bei Luca jetzt 13 Spiele, hat Janis die bessere Quote. 61 zu 60%. Ja, gut. Small Sample Size bei Luca, wir wissen, dass er einen besseren
Touch hat. Ja, ich würde alles wetten, dass Luca am Ende seiner Karriere eine deutlich bessere Freiwurfquote hat als Janis, sowohl in den Playoffs als auch.
Ne? Ja, ist mir gerade nur aufgefallen. Aber ansonsten hat Luca halt wirklich offensiv keine Schwächen mehr. Und das halt im zarten Alter von, ist er schon 22? Warte mal, ich hab's vor mir. Ja, im Februar 22 geworden. Insane. Ich habe mich auch für Luca entschieden. Es ist einfach am einfachsten, um ihn aufzubauen. Kommt Schwächen im Game, das schon gesagt. Ich liebe Janis, also wirklich. Kein Disrespect. Und mittlerweile sind bei mir wahrscheinlich sogar noch mehr Zweifel beseitigt als bei dir. Also, dass man mit ihm als mit Abstand besten Spieler die Championship holen kann. Und der wird auch eher noch mal besser. Der ist immer noch nicht so hundertprozentig seiner Prime. Und ich glaube auch, kann mir sehr gut vorstellen, dass er seine Freiwürfe jetzt in der nächsten Regular Season besser trifft, weil das war halt ein mentales Problem aus meiner Sicht. Klar, er hat nicht die geilste, sauberste Technik und so, aber dass seine Freiwurfquote irgendwie abgefallen ist im Vergleich zu früher in seiner Karriere, das hat mir noch nie Sinn für mich gemacht. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass wir die beste Regular Season von Giannis sehen werden, jetzt in der kommenden. Aber es geht hier ja darum, gesamte Karriere und so viele Championships wie möglich. Und auch wenn Giannis jetzt natürlich den Vorteil hat, dass wir ihn schon viel mehr in den Playoffs gesehen haben und dass wir jetzt eben auch gesehen haben, dass man mit ihm die Championship holen kann als mit Abstand besten Spieler. Also er war wirklich mit Abstand der beste Spieler. Bei den Bucks auch no hate gegen Middleton, aber wie gesagt, dieses Jahr kein All-Star geworden. Zu Unrecht. Ich hatte ihn in meinem jeden Tag NBA All-Star Squad auf jeden Fall drin, aber das sieht man halt auch nicht so oft. Aber man braucht schon sehr spezifische Mitspieler neben ihm. Ich denke, das ist auch klar geworden. Und bei Luca ist das halt nicht der Fall. Er ist halt so der klassische große Creator vom Wing. Und du kriegst halt die Mitspieler, die man da braucht. Also neben Giannis brauchst du halt noch jemanden, der ein Mindestmaß an Pull-Up-Creation mitbringt. Und das ist halt Chris Middleton. Du brauchst einen Haufen Shooting um ihn rum, denn Giannis will natürlich jedes Mal zum Korb gehen am liebsten. Denn Pull-Up-Jumper sollten bei ihm halt eher so, keine Ahnung, die vierte Option sein im Angriff. Und Doncic, der kann halt offensiv so viel selber machen, off the dribble, hinter der Dreierlinie, in der Midrange, im Post. Klar, du brauchst auch eher Spacing neben ihm, aber es ist kein Weltuntergang, wenn Doncic jetzt nicht jedes Mal zum Korb kommt. Ja. Du brauchst neben Doncic mehr defensive Hilfe, aber gute Defense ist billiger als Onboard Creation. Egal, ob jetzt per Draft, per Trade oder in der Free Agency. Also es ist, glaube ich, auch einfach leichter, um Luca aufzubauen. Und das offensive Ceiling ist bei ihm halt einfach nochmal ein ganzes Stück höher als bei Giannis. Und deswegen würde ich mich auch für ihn entscheiden, auch wenn es echt knapp ist. Und ich habe jetzt schon Bock auf unseren Top 30 Spieler-Podcast, den wir im August noch aufnehmen und der dann über mehrere Parts im September hier bei Jeden Tag NBA erscheinen wird, während ich hoffentlich irgendwo am Strand liege. Thorsten Jansen hat geschrieben, was denkt ihr, wie würde sich die NBA verändern, wenn man eine radikale Spielplanänderung durchführen würde, beispielsweise wie im Fußball, jeden Samstag ein Spiel und dann gegen jedes Team einmal, also 29 Spiele, ohne Playoffs natürlich. Finde das ein spannendes Gedankenexperiment. Was denkt ihr, auf welche Bereiche würde es sich am meisten auswirken, würde das allgemeine Niveau der Liga steigen? Puh, Fußballvergleich, lasse ich gerade mal noch so durchgehen. Also, ich glaube, der Bereich, auf den es sich am meisten auswirken würde, wäre finanziell, und das ist das, was der Liga am meisten wehtut, deswegen werden wir das niemals ever sehen, dass es nur noch 29 Spiele gibt und dann keine Playoffs. Come on, Mann. Also, ich will auch weniger Spiele. Ich bin seit Jahren für weniger Spiele in der Regular Season, aber Playoffs streichen, also auf gar keinen Fall. Playoffs sind das Geilste überhaupt. Und auch das, was ja auch Basketball oder die NBA so geil macht, weil du halt diese Best-of-Seven-Serien halt auch hast und dadurch eigentlich jetzt nicht sicherstellst, aber halt schon in der Regel das bessere Team weiterkommt, weil man gewinnt halt nicht zufällig viermal gegeneinander. Bei so Do-or-Die-Tournaments, da kann ja alles passieren. Also, ich finde es halt auch immer so lame bei Fußball-Weltmeisterschaften oder so. Ja, gewinnst du ein Spiel und dann bist du halt direkt weiter oder halt draußen, wenn du verlierst. Das geht mir viel zu schnell. Klar, hat auch seinen Reiz. Gibt Cinderella-Stories, auch bei March Madness und sowas. Aber Best of Seven, beste. Playoffs, allerbeste. Und Regular Season darf gerne kürzer sein. Das waren meine spontanen Gedanken zu. Ich habe aber noch mehr. Jetzt interessiert mich aber erstmal, was du dazu zu sagen hast, Nico.
Ja, also ich glaube schon, dass die Spieler davon profitieren könnten im Sinne davon, dass sie einfach fitter sind und ausgeruhter sind bei den einzelnen Spielen. Yes. Und auch dadurch, dass mehr Gewichtung in einem einzelnen Spiel liegt, auch die Competition größer sein wird, weil einfach ein Spiel mehr bedeutet, ganz einfach. Viel also mehr. Das ist eine ganz logische Rechnung. Alter wird dadurch auch nicht mehr so wichtig, wie es jetzt ist. Also was heißt nicht mehr so wichtig? Jetzt ist es auch nicht absolut entscheidend, aber es wird halt noch weniger entscheidend. Mhm. Da können halt Veteranen, die halt 33, 34, 35 sind, bei einem Spiel die Woche, so im Schnitt, können sie halt andere Leistungen bringen, als wenn du sie jede zweite Nacht für 20 Minuten brauchst. So, das, ja. Das ist auch klar. Und das könnte dann im Grunde auch für die Fans bedeuten, dass halt dadurch, dass die einzelnen Spiele deutlich mehr an Bedeutung gewinnen, auch interessanter sind, logischerweise. Weil Load Management wird deutlich, deutlich, deutlich weniger werden. Die Stars würden halt spielen in den einzelnen Spielen. Das sorgt für spannende Spiele, ganz einfach. Ja. Und ja, das Ergebnis ist halt letzten Endes höherklassigerer Basketball. Also man kommt halt so einer Play-In-Situation wahrscheinlich deutlich näher, als jetzt ein normales Regular-Season-Spiel das jemals könnte.
Ja, sehe ich sehr ähnlich. Also weniger Spiele ist gleich höheres Niveau pro Spiel. Ist klar. Ich wünsche mir seit Jahren eigentlich 58 Spiele, also zwei Spiele gegen jeden Gegner, genau das Doppelte von dem, was Thorsten hier vorgeschlagen hat. Und ich denke auch, dass die Liga damit mittelfristig nicht weniger verdienen würde. Also nach ein paar Jahren Akklimatisierung halt. Also es fallen halt dann erstmal, wenn es 58 Spiele sind, 24 Spiele weg. Und das ist halt 24 mal Gate Revenue, also was die Tickets vor Ort einbringen. Und das ist ja ein Riesenanteil, das haben wir jetzt bei Corona erst mitbekommen, dass es halt irgendwie so, ich glaube, 30-40% ausmacht. Der Einnahmen, der Franchises. Und wenn du da dann halt 24 Spiele wegnimmst, also ein Drittel der Spiele, dann hast du halt ohne irgendwelche Pandemien direkt wieder 30% Einbruch erstmal. Denn die Ticketpreise, klar, die Nachfrage steigt dann an, aber ich weiß nicht, ob sie um 30% im Schnitt ansteigt. Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen Milchmädchenrechnung. Da gibt es auch Studien zu, die sogar meines Wissens suggerieren, dass man eben mittelfristig keine finanziellen Einbußen hätte. Aber die Liga hat halt nicht die Eier dazu in der Hose. Also die 30, das kann Silver ja nicht allein entscheiden, sondern es müssten halt die 30 Franchises mit entscheiden. Und ich glaube auch, dass sobald da einer keinen Bock drauf hat, das einfach nicht durchgeht. Das werden wir einfach niemals sehen, fürchte ich. Aber ich fände das sehr geil, weil, wie du schon sagst, die Spiele wären einfach deutlich wichtiger und deswegen schauen dann mehr Leute zu. Die Tickets werden dann auch teurer, aber vor allem schauen halt auch mehr Leute im Fernseher zu, weil ich meine, welcher Freak guckt schon jedes Spiel seiner Lieblingsfranchise? Da gibt's ja, selbst unter uns Nerds ist es ja jetzt nicht die absolute Norm. Also du guckst ja auch nicht mehr jedes Spurs-Spiel mittlerweile. Nein. Ich weiß nicht, ob Tobi noch jedes Spurs-Spiel schaut. Ich denke tendenziell ja. David schaut jedes Celtics-Spiel. Ich verpasse selten mal ein Suns-Spiel. Aber ich meine, bei 90% aller Fans ist das nicht der Fall. Und dann gibt's ja noch weitere Spiele, die wir auch gucken wollen. Gerade du, ich und noch ein paar andere, die auch die Liga so im Blick haben wollen. Ich versuche immer so viele National TV Games zu schauen wie möglich, aber man schafft einfach nicht alle Spiele zu gucken, weil es sind 1150 Spiele pro Regular Season. Also wenn ich mehrere hundert davon sehen kann, bin ich ja schon zufrieden und habe ich trotzdem noch 80% oder so davon verpasst. Ja, und das ist einfach, man hat so ein bisschen FOMO. Also immer so Angst, scheiße, ich habe zu wenig Spiele gesehen. Ich habe hier und da verpasst. Ich habe von dem Spieler ja 90% seiner Spiele nicht gesehen und jetzt muss ich mir irgendwie überlegen, wie gut ist der und was sollte der per Trade einbringen oder was sollte der verdienen und so. Klar, dann guckt man noch irgendwie Tape oder vergräbt sich noch in den Stats zusätzlich und spricht mit Leuten, die irgendwie jedes Spiel von dem gesehen haben oder sowas. Aber das wäre halt alles einfacher, wenn es nur noch 58 Spiele wären. Und das würde ja immer noch reichen. Also das sind dann immer noch 845 Spiele in 6 Monaten. Also die kann ja immer noch nicht ernsthaft jeder sehen. Ist immer noch viel zu viel. Also Hassan hat auch mal eine Umfrage gemacht auf Twitter. Manche Leute geschrieben, nö, ich will nicht weniger Basketball, dann kann ich weniger gucken. Nee, Mann, es sind immer noch 4-mal so viele Spiele, wie du realistisch sehen kannst. Sorry. Hast du halt pro Nacht nur noch 6 Spiele statt 9. Oder 2 statt 3. Das kann ja auch mal ganz angenehm sein, gerade für jemanden wie mich, der, wie gesagt, jeden Tag Spiele guckt. Und ich glaube auch, dass es für die Liga gut wäre, fürs Spielniveau, für die Gesundheit der Spieler. Und ich denke halt, wie gesagt, auch, dass die finanziellen Einbußen zu verkraften wären und dann halt mittel- bis langfristig gar nicht da wären wahrscheinlich. Christoph Lersmacher hat geschrieben, ja, jetzt kommt die große Frage hier. Hallo Jonathan, hallo Nico, wie sieht euer Ranking der folgenden Power Forwards aus? Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Charles Barkley, Karl Malone und Tim Duncan. Zusätzliche Frage, wo wird sich Giannis am Ende seiner Karriere einreihen? Viele Grüße und danke für eure klasse Arbeit, Christoph. Ja, vielen Dank für diese Frage. Wie gesagt, da wollen wir beide schon gefühlt seit 2 Jahren mal einen Pod zu aufnehmen, weil es was Zeitloses ist und die Zeit nicht wirklich drängt und ich immer 1000 andere Sachen irgendwie auf dem Plan habe, sind wir noch nicht dazugekommen. Jetzt würde ich sagen, beantworten wir das mal ein bisschen oberflächlicher und vielleicht schieben wir mal noch was nach. Also wir wollten immer KG versus Dirk versus Gedanken aufnehmen.
Ja, und das kann man auch wirklich in einem eigenen Pod behandeln. Also da kann man sich wirklich richtig tief reinfuchsen. Das habe ich stellenweise auch schon getan. Und
natürlich.
Natürlich, selbstverständlich. Und ich möchte direkt vorwegnehmen, dass Jannis Piece am Ende würde ich direkt ausklammern, denn ich habe keine Ahnung, was noch passieren wird in Jannis Karriere und deshalb möchte ich es nicht beantworten, ganz einfach. Bevor die Karriere nicht vorbei ist, will ich den, weil alle anderen Spieler haben ihre Karriere beendet. Dementsprechend kann man sie zumindest in der Hinsicht vergleichen und das fällt bei Jannis halt raus. Klar, da könnte man jetzt auch kritisierend anmerken, ja, warum gibt es denn dann LeBron und Jordan Debatten? Stimmt, nur Jannis ist halt verhältnismäßig erst so kurz in der Liga, dass ich es halt wirklich schwierig finde. Also ein Take dazu. Er hat die Chance, ganz oben mitzuspielen bei all diesen Spielern und auch die alle zu bauen. Ich würde sogar behaupten, zwei aus der Liste hat er schon überholt.
Ja, das ist jetzt meine Frage. Jannis macht nie wieder ein Spiel. Wo landet er?
Dann wäre für mich auf 4.
Okay, das kannst du dann gleich nochmal darlegen, ja. Hinter wem er landet. Ich kann es jetzt schon denken, aber er ist zweimal MVP, Defensive Player of the Year, Finals MVP, Most Improved Player, hatte ich auch schon nicht mehr auf dem Schirm, fünfmal All-NBA, viermal All-Defense, also das All-Star-Game-MVP, ja, ganz wichtig. Da können nicht viele Leute mithalten in der NBA-Geschichte. Nein. Und das vor allem halt nach nur 8 Saisons. Also der spielt ja vielleicht nochmal so lang, wie er jetzt schon in der Liga ist. Und das war seine Age-26-Season. Also er ist theoretisch noch Pre-Prime. Das ist schon eine sehr, sehr krasse Karriere hier Stand heute.
Ja,
noch eine absolut. Anmerkung. Also wie gesagt, das wird heute eher so ein bisschen Sneak-Peek-mäßig, aber wir werden die Frage natürlich beantworten. Karrieren über verschiedene Ären der NBA hinweg zu vergleichen, ist immer schwer. Und man kann es natürlich trotzdem versuchen, aber ja, ganz, ganz große Brise Salz hier bitte. Weil Barkley war halt quasi schon in Rente, als Dirk angefangen hat zu zocken. Ja, und Malone. Duncan war quasi schon in Rente oder KG war quasi schon in Rente, als Jannis gut geworden ist und so. Ja, und Malone war halt, der war ein bisschen länger durchgehalten.
Ja, war ein Schatten seiner selbst.
Aber also das, genau.
Bei dem Lakers-Superteam am Ende dann auch mal Anfang der 2000er.
Aber der war, wann war der noch MVP? 97, glaube ich, oder 98?
Ja, 97. Nee, Moment. Doch, 97, glaube ich, ja.
Ja, also es war ja einer dieser Titel, wo halt die Voter Fatigue Michael Jordan ausgeschlossen hat. Wir schauen nach hier, nur Facts.
Ja, waren wir 97.
Hast du schon, okay.
Und 99.
Ah ja, okay, aber da war Jordan weg. Dann war der 97er quasi der, wo man sagt, ich kann es selber nicht bewerten, dass das eigentlich Jordans hätte sein sollen. Wie sieht dein Ranking von unten aus? Ich gebe jetzt hier ein bisschen an dich ab, denn du bist der NBA-Historian, nicht ich. Ich habe wenig von Barkley gesehen, wenig von Malone gesehen, viel von Nowitzki, Duncan und Garnett gesehen natürlich. Ich kann mir denken, wo du jetzt Barkley und Malone hier einordnest, aber kannst ja vielleicht jeweils mit ein, zwei Sätzen begründen, deine Reihenfolge von unten nach oben.
Also ich habe da Jannis jetzt logischerweise erstmal nochmal ausgeklammert, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, und hätte als letzten Karl Malone. Das ist relativ knapp, danach folgt Barkley. Der Grund ist vor allen Dingen, dass Karl Malone halt eine unfassbar krasse Konstanz gezeigt hat in seiner Karriere über eine sehr lange Zeit. Das muss man ihm ohne Wenn und Aber lassen und er hat auch stellenweise, nicht stellenweise, sondern er hat einfach konstant geliefert, gerade in der Regular Season. Das Problem ist, dass er in den Playoffs immer mal wieder viele Momente hatte, wo er halt abgetaucht ist und da nicht an seine an seinen Leistungspeak der Regular Season anknüpfen konnte, oftmals. Gerade halt in den entscheidenden Playoff-Situationen. Das war bei Barkley halt anders. Man könnte jetzt sagen, okay, Barkley hat einen MVP-Titel, Karl Malone hat zwei. Ich finde Barkleys Peak einen kleinen Ticken beeindruckender und glaube auch, dass er in der heutigen NBA, auch wenn das jetzt für diese Auswahl nicht zwingend eine große Bedeutung hat, einen größeren Impact hätte. Denn Barkley ist ein prädestinierter Coast-to-Coast-Spieler. Darauf kommen wir gleich auch noch bei der anderen Frage noch mal kurz. Und Barkley ist, glaube ich, defensiv, auch wenn er so klein ist, heutzutage auf der richtigen Position, glaube ich, relativ okay zu verstecken. Er war in den späteren Jahren, angefangen bei den Suns, schon eine Schwachstelle, auch echt nicht gut, aber bei den 76ers war das schon okay. So, also ich glaube, da könnte man ganz gut verstecken. Karl Malone hat im Grunde die Maße von LeBron James, das darf man nicht vergessen. Er ist 2,6 Meter gewesen, die ist LeBron auch. Ein Ticken leichter sogar als LeBron und man mag es kaum glauben. Ja, ist aber
offiziell,
so.
Offiziell.
Offiziell. Offiziell, klar. Und wäre auch als Center defensiv sehr problematisch, glaube ich, heutzutage. Und das sind Nuancen und ich verstehe auch, wenn man das andersrum sieht, aber für mich hat Barkley halt die bessere Playoff-Performance abgeliefert und auch den minimal höheren Peak als Karl Malone. Deshalb würde ich ihm da den Vorzug geben. Danach kommt dann relativ klar für mich auch Dirk. Auf Platz 3 wäre das dann in dem Fall, der halt einfach über wahnsinnig viele Jahre ein offensiv sehr hohes Niveau gezeigt hat, sowohl in den Playoffs als auch in der Regular Season und da ein absoluter Ausnahmespieler war, dann mit der großen Krönung 2011 mit seinem Postseason-Run, wobei ich mir danach nach wie vor, also der ist sehr gut, aber sein 2006er bis zu den Finals, Postseason-Run war auch astronomisch gut offensiv. Also seine Prime, würde ich sagen, war nicht 2011, sondern eher so 2006, 2005 rum. Ungefähr, seine offensive Prime. Hat aber defensiv seine Limitierung gehabt, als Playmaker seine Limitierung und ist halt im Grunde ein reiner Offensivspieler gewesen. Ich verstehe aber trotzdem, wenn man ihn Stand jetzt sogar noch über Giannis sieht, als besten Europäer aller Zeiten, weil er einfach für viele Jahre ein sehr, sehr, sehr hohes Niveau gezeigt hat. Und das muss Giannis halt noch beweisen. Giannis hat jetzt wahrscheinlich schon vielleicht den höheren Peak, ist der klar defensiv bessere Spieler, auch deutlich dominanter, keine Frage. Und hat auch schon die entsprechenden Titel jetzt inzwischen und Auszeichnungen, All-NBA-Teams und so weiter. Da wird es eng, aber ich würde es gerne noch mal ein, zwei Jahre mehr sehen von Giannis, bevor ich ihn ganz klar vor Dirk sehe. Mhm. Ja, und Platz 1 und 2, da wird es dann halt eine Philosophie-Sache fast schon. Ich sehe Duncan und Garnett halt so eng beieinander, dass ich sie beide auf Platz 1 gepackt habe. Das ist halt 1A und 1B. Okay. Da, wir hatten ja ursprünglich sogar darüber nachgedacht, nur für die beiden Podcasts zu machen. Dann hätte man Dirk halt, glaube ich, notgedrungen noch mit dazu genommen. Und das könnte man auch, weil bei den beiden so viel Kontext eine Rolle spielt, was für Mitspieler die hatten, in welchen Systemen die gespielt hatten. Beide haben ganz klare Stärken und Schwächen, aber beide haben auf ihre Art und Weise ihre Teams so positiv beeinflusst, defensiv als auch offensiv, dass ich mich da einfach nicht entscheiden könnte. Also ich glaube, heute würde ich eine Pistole auf die Brust gesetzt bekommen, welchen Spieler möchte ich morgen nehmen, um die neue Saison in der NBA 2021-22 zu starten, würde ich wahrscheinlich Garnett nehmen. Das liegt aber an dem aktuellen Trend. Mhm. Trotzdem würde ich mich dabei wahnsinnig schlecht fühlen. Und das nicht, weil ich Tim Duncan so gerne mag, sondern weil ich auch glaube, dass er trotz seines anderen Skillsets und vielleicht auch mit heutigen Ansprüchen verglichen altertümlicheren Skillsets sehr dominant sein könnte. Wir haben den Vergleich mit Rudy Gobert bei Twitter gehabt, darauf will ich jetzt gar nicht rumhacken. Oh, und man könnte sich halt, wenn man sich mal ausmalt, wie ein Tim Duncan heutzutage Smallball-Liners bestrafen könnte, offensiv, das kann Garnett halt in der Form, glaube ich, nicht. Er könnte offensiv anders produktiv sein, eben deutlich besser das Feld breit machen und anders glänzen, aber Tim Duncan könnte halt, glaube ich, eine dominierende Low-Post-Präsenz sein, auch in der heutigen NBA und defensiv trotzdem keine Probleme bekommen und das ist auch schon eine Menge wert. Deshalb die beiden möchte ich mir nicht anmaßen, das da klar zu sagen, wen ich da vorziehen würde. Das ist so mein Resümee.
Ja, kann ich alles nachvollziehen. Also nochmal kurz in der heutigen NBA, das war nicht die Frage, aber ich glaube, da wäre auch gar nicht meine erste Wahl. Weil er ist im Prinzip...
Er ist der prototypische Smallball-Fünfer, den man sich wünscht. Rim Protector,
besserer Anthony Davis, Floor Stretcher. Besserer Anthony Davis, genau, wenn man so will. Er ist im Prinzip defensiv Anthony Davis und offensiv halt nochmal deutlich besser, als das AD gerade kann, weil er einfach mehr dribbeln und passen konnte. Er war ein Playmaker am Ball und war halt insane, was er als erste Option geliefert hat. Klar, da war der Teamerfolg nicht so da, aber die Wolves-Teams waren auch einfach mies zusammengestellt und einmal hat er es auch in die Western Conference Finals geschafft, also auch mehr als AD in New Orleans zeigen konnte. Er war auch länger da, hatte mehr Chancen, aber schwierig, sag ich mal gleich. Super, super schwierig. Aber KG war heftig. Er bringt halt Skills mit, die heute super, super, super wertvoll wären. Duncan auch, wäre ganz knapp da an zwei über Nowitzki in der heutigen Ära. Haben wir schon gesprochen. Barkley wäre auch super interessant, aber von dem habe ich, glaube ich, zu wenig gesehen. Also ich könnte jetzt auch die Karrieren von Malone und Barkley einfach nicht ranken. Zu wenig gesehen. Ich hätte tendenziell vielleicht Malone vor Barkley gepackt, aber das kannst du einfach besser einschätzen, weil er einfach eine viel längere Karriere hatte als Barkley. Barkley war relativ schnell durch. Also als Malone noch MVPs gewonnen hatte, war Barkley eigentlich schon durch. Und ich habe, was die Karriere angeht, tatsächlich vorhin spontan Dirk vor KG gepackt. Weil Dirk in der Alleinunterhalterrolle, also klar bester Spieler seines Teams, einfach auch besser war als Garnett über lange Jahre.
Ja, das stimmt.
Als erste Option einen Titel gewonnen hat, auch ohne Co-Stars und so weiter. Länger besser war auch, offensiv auch noch besser war und halt Offense ist einfach wertvoller als Defense. Also das hatten wir ja vorhin auch schon. Ich hätte Dirk, glaube ich, vor Garnett. Ich müsste mir nochmal genauer anschauen. Du fasst dich auch viel, viel mehr mit NBA-Historie und wie man Karrieren miteinander vergleicht und schaust dir nochmal alte Spiele und Serien zum x-ten Mal an und liest da Bücher und das mache ich halt alles nicht, ehrlich gesagt. Mein Fokus ist einfach zu 95% auf der aktuellen NBA-Saison und bei dir ist es viel mehr auf History. Das ist auch cool, dass wir ergänzen uns da. Aber ich würde Dirk mit meinem aktuellen Wissensstand, mit meiner Gewichtung tatsächlich vor Garnett packen und dann danken auch klarer vor Garnett als du, einfach wegen dem Teamerfolg. Also klar.
Ja, aber also ich weiß halt nicht, ob die Spurs so viel schlechter gewesen wären.
Ja, genau. Das ist immer das Ding. Also das Ökosystem, in das Duncan da reingedraftet wurde, ist auch perfekt. Und KG hätte da wahrscheinlich nicht schlechter funktioniert. Aber wir werden es nie wissen. Und auf der Habenseite, wenn man die Karrieren vergleicht, also das ist halt auch immer die Frage, was vergleicht man da als All-Time? Die Karrieren, die sie tatsächlich gespielt haben, die Skillset von diesen Spielern, die Peaks. Ben Taylor hat da eine geile YouTube-Reihe zugemacht. Longevity, also Langlebigkeit. Und da gibt es so viele Faktoren. Aber ich würde halt Duncan Gedanken vorziehen all-time gegenüber Garnett, weil er einfach mehr zeigen konnte, tatsächlich viel mehr Titel gewonnen hat, viel mehr Teamerfolg hatte, natürlich dadurch auch mehr Playoffs gespielt hat und einfach bewiesen hat, dass er dieser Spieler war. Und bei Garnett ist es halt ein bisschen theoretischer. Wie gesagt, als bester Spieler seines Teams konnte er nicht viel reißen, weil die Teams nicht so geil waren wie der Supporting Cast von Duncan da in San Antonio. Und als er dann mal einen Titel geholt hat und halt auch nur diesen einen, danach war er halt auch leider verletzt. War auch mehr verletzt, glaube ich, dann als Duncan. Duncan war er nie länger verletzt, oder? Entfällt mir gerade nichts Wichtiges.
Nee, der hat dazwischen, ich meine, so fast eine halbe Saison verpasst. Ich glaube, es war so 2008 oder 2009 rum. Ungefähr. Aber nee, also keine krassen karriereverändernden Verletzungen.
Ja. Deswegen hatte Duncan halt mehr Möglichkeiten zu beweisen, dass er dieser Spieler ist. Und Garnett halt war halt nicht mehr der klar beste Spieler seines Teams. Er ist in Boston nochmal Defensive Player of the Year geworden und so, was Duncan übrigens nie geworden ist, absolute Schande, als er dann endlich den Titel gewonnen hat. Also meine Reihenfolge ist halt Duncan, Dirk, KG. Da bin ich auch relativ selbstbewusst. Wie gesagt, kommt auf die Gewichtung an. Und dann Barkley Malone, traue ich mir nicht zu. Und Giannis, wenn seine Karriere jetzt vorbei wäre mit dem Titel MVP, zweimal Finals MVP, Defensive Player of the Year und so. Klar, da muss man dann natürlich die Langlebigkeit bisschen hinten anstellen oder irgendwie rausnehmen aus der Gleichung. Ist sehr schwierig. Aber ich hätte ihn auch mindestens auf Platz 4. Also es wird vielleicht dann schon knapp
mit
KG da auf 3. Ja, das ist super interessant. Aber da werden wir irgendwann mal noch einen ganzen Pod zu aufnehmen und nochmal genau auf die Karrieren dieser Dudes eingehen und dann auch genauer definieren, wie wir welche Faktoren da gewichten. Irgendwann. Ich sag jetzt nicht wann, ich kann es echt nicht versprechen. Aber es steht auf unserer langen Liste potenzieller Podcast-Themen, die wir beide haben. Justus Göttling. Kurze Frage von ihm. Unsympathischster Spieler nach eurem Empfinden? Habe ich mich schwer getan, ehrlich gesagt. Ich finde gar nicht so viele Spieler unsympathisch.
Nee, ich auch nicht. Ich dachte auch am Anfang, ja, ich finde voll viele scheiße. Und dann habe ich so überlegt, aber finde ich den wirklich scheiße? Also ich denke mal, also man kann ja sowieso nur wenig beurteilen. Ne? Letzten Endes nur, wie die sich in Interviews geben, wie sie so auf dem Platz verhalten. Und da verstehe ich viele Argumente für Spieler wie Chris Paul, der halt floppt ohne Ende. Für LeBron auch, stellenweise, der halt auch floppt. Ja. Und sich stellenweise, die halt arrogant rüberkommen. Curry, der halt auf seinem Mundschutz rumkaut nach seinen nach erfolgreichen Würfen. Aber das sind für mich halt alles so, Juckt mich nicht. Also mich juckt halt nicht.
Oder genau, also halt diese Unsportlichkeiten, die sind halt auch bei den allermeisten Spielern noch irgendwie im Rahmen. Aber ich habe einen Spieler gefunden, da ist es bei mir mittlerweile ein Tick zu viel und es geht mir dann zu sehr auf den Sack und das ist Patrick Beverley. Also
ja, ich hatte Marcus Morris.
Ah ja, okay. Na, ja, kann ich auch noch verziehen. Also die Clippers hier wieder hoch im Kurs. Der Schubser in den Rücken von Chris Paul, das geht halt gar nicht. Du hast gerade die Playoff-Runde verloren, der andere Spieler ist zum ersten Mal in den Finals und du kommst von hinten an wie so eine Bitch, sorry. Ja, also voll aus dem toten Winkel und schubst den so. Der Spieler hat überhaupt keine Körperspannung und Kontrolle. Da kann alles Mögliche passieren. Also von hinten zu kommen und jemanden zu schlagen oder zu schubsen, mehr Bitch-Move geht nicht. Es tut mir echt leid, das geht einfach auf keine Kur. Der hat sich danach auf Twitter entschuldigt und so und ja, war nichts Persönliches. Natürlich war's persönlich. Selbstverständlich war's persönlich, Patrick Beverley. Was für ein Bullshit. Also, ich finde es immer gut, wenn man die Größe hat, sich danach zu entschuldigen und Fehler einzusehen und so. Ich weiß nicht, ob der Agent dahinter stand oder ob er das wirklich gemeint hat. Aber das hat für mich so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht. Und davor war er auch schon, da hat er ja mal Westbrooks Knie, nachdem er schon, oder es war klar, Westbrook nimmt jetzt einen Timeout, Beverley geht irgendwie voll drauf und hat Westbrooks Knie kaputt gemacht. Also, der übertreibt einfach manchmal. Der schießt übers Ziel hinaus. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, für wen er spielt. Ja, klar, wenn Chris Paul das eigene Team spielt, dann ist es alles nur noch halb so nervig. Aber mir wäre das auch unangenehm, wenn Beverley für die Suns spielen würde. Das ist einfach uncool, was der Typ macht teilweise.
Ja.
Und das finde ich auch unsympathisch. Also ich habe keinen Bock auch auf dem Freiplatz mit so einem Typ, dann Junge,
gar
dann...
Gar keinen Bock. Nee. Ja, nee, einfach keinen Bock. Ja, geht mir über Marcus Morris halt auch so. Der hat halt auch, also wieder einfach rumpost und auch teilweise letztes Jahr gegen die Mavs hat er auch ein paar Unsportlichkeiten gezeigt, wie er Luca angegangen ist. Und da meine ich jetzt nicht, der Whiteboy-Spruch war, glaube ich, von Harrell, ne? Wenn ich mich nicht täusche, nicht von Marcus Morris.
Ja, ich glaube.
Ja, meine ich auch gar nicht, aber der Typ wirkt einfach grundunsympathisch auf mich. Das ist der Einzige, wo ich mir wirklich denke, da finde ich einfach nichts, wo ich denke, yo, eigentlich ganz cool. Oder kann man auch so sehen. Derrick Rose fand ich eine Zeit lang auch unsympathisch. Aber ja, gegen den habe ich jetzt im Grunde nichts. Der scheint halt privat ein ziemliches Arschloch zu sein, zumindest nach dem, was man so weiß und vermuten kann. Aber den würde ich jetzt nicht zwingend auf die Liste packen. Also da habe ich eigentlich auch nur als klaren Kandidaten Marcus Morris Senior.
Ja, also was so Off-Court-Geschichten angeht, ey, da müssen wir uns halt auf irgendwelche
Reports,
Berichte, Augenzeugen oder halt eigene Aussagen verlassen oder halt irgendwelche Gerichtsprotokolle oder Polizeivernehmungen. Und klar, da ist der andere Spieler bei mir auch schon unten durch. Und das macht die für mich natürlich unsympathisch. Aber ich bin jetzt eher so von dem ausgegangen, was wir halt wirklich mit eigenen Augen sehen können.
Ja.
Und nicht halt so hören, sagen, Anschuldigungen, vielleicht auch Verurteilungen, klar. Macht viele Spieler auch für mich unsympathisch. Aber ich bin jetzt eher so von den Spielern halt an sich ausgegangen. Und ich finde Beverly halt auch vom Court total daneben. Auch was so gesagt wird, ja, keine Ahnung, da kriegen wir halt 0,01% davon mit, von dem ganzen Trash-Talk. Da wird viel gesagt, wenn der Tag lang ist, glaube ich, auf Courts. Und dann kriegt man halt mal irgendwas mit. Auch so, ja, Chris Paul hat aber irgendwas gesagt zu Patrick Beverly, sonst hätte er nicht so geschubst. Ja, scheiß doch drauf. Jeder redet viel von diesen Dudes, gerade in solchen Situationen. Und Chris Paul redet, glaube ich, viel und Beverly, glaube ich, auch. Aber dann von hinten zu kommen und zu schubsen, wenn das Spiel schon vorbei ist quasi, ey, das, nee, kann ich nicht verzeihen. Aber ansonsten bin ich da jetzt auch nicht großartig fündig geworden. Also ich, von dem, was ich sehe und mitbekomme von den Spielern, und das ist natürlich das allermeiste halt On-Court, also Off-Court-Sachen, wie gesagt, das ist halt alles so gefiltert. Man kriegt halt nur mit, was die Spieler preisgeben, was sie preisgeben wollen, ja, sei es jetzt über ihre Social Media oder irgendwelche Dokus oder so, das ist alles so oft gefiltert, und wenn es mal ungefiltert ist, dann sind es oft lustige Sachen von irgendwelchen Spielern, die irgendwas in die Story reinpacken und dann nicht wirklich aufpassen, weil sie nicht mit Agenten abgesprochen haben. Aber das will ich halt alles nicht überbewerten. Klar sind da manche Spieler, kommen sympathischer rüber, manche unsympathisch. Ich finde Giannis zum Beispiel mega sympathisch. Aber man kann trotzdem nicht ausschließen, dass er privat, wenn die Kameras nicht da sind und keiner zuhört, ein Arschloch ist. Also könnte ich jetzt nicht ausschließen persönlich. Who knows, wie der mit Leuten umgeht, wenn keiner zuguckt. Oder mit Leuten, die, weiß ich nicht, mit irgendwelchen, jetzt nicht Giannis oder so, aber Spiele, wie die halt mit Bediensteten irgendwo umgehen oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Ja?
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Deswegen will ich es eigentlich überbewerten. Ich bewerte das, was ich sehen kann. Und da ist mir jetzt niemand extrem unsympathisch. Ich mag eigentlich so gut wie jeden NBA-Spieler. Es sei denn, er bringt zu vielen unsportlichen Bullshit. Das ist Beverly, und das hängst du bei mir raus. So, ich glaube, wir haben es fast geschafft, oder? Letzte Frage. Ich schaue gerade nochmal drüber, bevor wir hier... Oh, der beste Transition-Player aller Zeiten.
Ja.
Den haben wir fast vergessen. Hallo zusammen von Noah Haslanger. Ist Giannis für euch der beste Transition-Spieler aller Zeiten? Wer würde sonst noch in Frage kommen? Ganz liebe Grüße, Noah. Geile Frage, Noah. Dankeschön. Ich habe mich relativ intensiv mit der Frage auseinandergesetzt. Also vor allem, wie gut Giannis ist jetzt so im Vergleich. Ich finde, all-time ist es schwierig zu sagen, weil man halt auch keine Play-by-Play und Tracking-Stats findet für all-time. Nur für die letzten, ich glaube, 6 Jahre habe ich zum Beispiel gefunden, wie effizient Spieler in Transition finishen. Kann da so eine Marke sein. Giannis ist auf jeden Fall oben mit dabei für mich. Wie sieht's da bei dir aus?
Auf jeden Fall. Es ist halt auch die Frage, ob man jetzt das, ob man Transition jetzt als reine Transition-Offense definiert oder ob man sich da eher so Coast-to-Coast vorstellt. Das ist für mich schon was anderes, weil Curry würde ich beispielsweise auch als wahnsinnig guten Transition-Spieler bezeichnen, aber der ist kein toller Coast-to-Coast-Spieler. So, der ist nicht der Spieler, der den Rebound holt und dann einfach vom eigenen Brett zum nächsten durchgeht. Keiner kann ihn aufhalten und das war's.
Ja, es ist mehr als Coast-to-Coast. Also es ist nicht nur, ja, ein Spieler grabbt und geht dann durch.
Es ist mehr als Coast-to-Coast, genau.
Ja.
Deshalb habe ich jetzt mal mich tatsächlich eher auf Coast-to-Coast bezogen, weil das für mich noch mehr, also, keine Ahnung, wenn ich an Transition denke, denke ich an Fastbreak. Und dann denke ich an einen Spieler, der den Ball fängt und dann den Fastbreak initiiert und im besten Fall auch abschließen kann oder andere Sachen mit dem Ball macht.
Dann machen wir kurz Transition und dann kannst du, hast jetzt Coast-to-Coast, ja?
Ja.
Okay, gut, weil das ist ja enger eingeschränkt und dann können wir das gleich behandeln. Also, ich habe da auch quasi im Prinzip zwischen Transition-Finishing und einfach Transition-Spieler, wie Noah geschrieben hat, unterschrieben. Ich denke halt, als Ballhändler im Break insgesamt ist Giannis sicher nicht der Beste aller Zeiten. Da gibt's bessere Passer, also die dann einfach ständig die beste Entscheidung treffen, wenn da Fastbreaks gerannt werden, halt nicht Coast-to-Coast, wo vielleicht nicht mal ein Mitspieler mitkommt oder halt irgendwie noch ein Trailer ist oder so, sondern wirklich halt in Transition, es rennen auch 1, 2, 3 Mitspieler vielleicht mit, man muss eine Entscheidung treffen, einen guten Pass spielen und dann gibt's hoffentlich einfache Punkte. Und da gibt's einfach bessere als Giannis. Und Curry habe ich da auch mit aufgeschrieben, weil es ist halt so krass, wenn der Typ in Transition läuft mit dem Ball. Es orientieren sich halt immer 1, 2 Defender an ihm, an der Dreierlinie, weil alle Angst haben, dass er einfach einen freien Dreier hat. Und dann gibt's halt so viele einfache Layups und Dunks oder einen offenen Dreier für jemand anderen, dass es einfach höchst effizient ist, aber ist auch als Transition Finisher die letzten Jahre, sowohl was die Frequenz angeht, als auch die Effizienz angeht, auch immer oben mit dabei gewesen. Der geht jetzt nicht jedes Mal zum Korb durch und da ist halt das Passing auch nicht mit drin, ist wirklich nur als Transition Finisher, aber selbst da ist Curry relativ oben mit dabei, weil er halt dann auch die Pull-Up-Dreier, wenn die Defense dann mal ein bisschen pennt, so hochprozentig trifft. Also da hätte ich Curry auf jeden Fall auch noch mit drin, weil der einfach die Geometrie des Felds selbst in Transition so krass beeinflusst, auch noch viel krasser als Giannis. Klar, da versucht einfach nur jeder irgendwie ganz schnell eine fucking Wall aufzubauen und zu gucken, dass der nicht einfach über alle drüber stopft oder Gott bewahre einen freien Dank bekommt. Aber haben wir ja gesehen, wie gut oder schlecht das funktionieren kann, gerade in den Finals mit dem Alley-Oop da gegen Chris Paul and One und sowas. Man kann es einfach mal nicht aufhalten. Aber Curry kann halt tendenziell auch 3 Punkte rausholen oder halt einen noch offeneren Wurf für einen Mitspieler oder halt einen Dank. Ansonsten natürlich LeBron, ja, gerade wenn das Passing noch mit drin ist und alle orientieren sich halt ähnlich wie bei Giannis auf ihn in der Transition Defense und er war halt auch über Jahre immer ganz oben mit dabei, teilweise auch noch effizienter als Transition Finisher. Er hatte Jahre, da hat er über 1,3 Points per Possession gehabt in Transition, absolut krank.
Heat LeBron ist in Transition einfach, ich glaube sogar historisch wirklich unerreicht.
Ja, aber das war sogar Cavs LeBron, was ich gesehen habe, weil bei NBA.com die Transition Efficiency, die geht nur bis 2015, 16 zurück.
Ja, aber also ich weiß, also auch nach, da verlasse ich mich mal auf Ben Taylor, der hat die Daten dann ja auch nochmal analysiert, ja. Hat er LeBron in der Saison 12, 13 war es glaube ich als besten Transition Scorer aller Zeiten
auch. Ja, habe ich auch so im Hinterkopf, 15, 16, ich habe es gerade nochmal offen, da hat LeBron die sechstmeist Transition Possessions per Game gehabt und hatte 1,32 Points per Possession, was halt mit deutlichem Abstand besser ist als alle, die ähnlich viel hatten. Also Durant hatte eine Possession weniger in Transition in dem Jahr, hatte auch 1,32, aber eine Possession hin oder her, das macht halt schon einen relativ großen Unterschied hier aus. Und alle, die mehr hatten als LeBron, höheres Volumen da, die waren halt nicht annähernd so effizient. Außer Curry, der war bei 1,22, aber ist halt auch schon 0,1 schlechter. Und das ist ein großer Unterschied, ja, es ist quasi 122er versus 132er Offensivrating. Und andere Dudes halt, was ich, John Wall 1,02, Harden 1,07.
Westbrook.
In dem Jahr war er sehr gut. Mir ist aufgefallen, dass Westbrook immer ganz oben mit dabei ist beim Volumen. Mm. Oft aber um 1,0 Points per Play nur hat. Also ziemlich ineffizient. Also so im Halfcourt ist es gut, in Transition ist es schlecht. Und in dem Jahr war er da immer in dem 58. Percental mit 1,15 Points per. Und LeBron war das 87. Percental da zum Vergleich.
Und ich meine, dass Miami LeBron bei 1,4.
Habe ich auch im Kopf. Ja. Genau, das hat der Ben Taylor
gesagt. Das ist halt einfach sick. Also das ist 140er Offensivrating in Transition-Situationen ist schon lässig.
Ja, total. Und da kommt auch Giannis, also der hat ein höheres Volumen die letzten Jahre, da war er auch immer ganz oben mit dabei, aber da kam auch Giannis bisher noch nicht ran, der ist immer so bei 1,2 ungefähr. Der hatte, glaube ich, seine beste Saison jetzt gerade in der abgelaufenen, wo haben wir ihn? 1,23. Ich glaube, er war einmal bei 1,28 oder sowas. Aber ja, LeBron hätte ich da auch noch über ihm, weil er einfach ein noch besserer Playmaker ist
als Giannis. Ja, das ist einfach die Kombination aus Masse, Schnelligkeit, Athletik und Vision und Passing Skill und Finishing Skills ist halt einfach verdammt schwer zu toppen. Also da schaffst du halt nicht. Der kann sich halt den Ball am eigenen Brett holen, mit Vollspeed rübergehen, ist schneller als fast alle auf dem Feld, ist schwerer als fast alle auf dem Feld und kann Prime, mit Kontakt abschließen oder halt das richtige Play machen, Kickout spielen, Early Offense initiieren. Also ist halt relativ grenzenlos. Also für da auch alle, die Zeit nicht so ganz mitbekommen haben, gerne noch ein paar Videos von Miami LeBron angucken. Da kann man auch gerne die Ben Taylor Videos von Thinking Basketball im YouTube-Channel sich sehr gerne zu Gemüte führen. Da geht er auch nochmal ganz dezidiert auf ein, was LeBron in seiner Prime in Miami so im Fastbreak veranstaltet.
Ja, total. Noch zwei Gedanken dazu, die du gerade bei mir getriggert hast. Also ich habe, als ich in Miami gelebt habe, ja auch relativ viele Live-Spiele gesehen und es ist immer nochmal krasser, Spieler live zu sehen. Aber also gerade halt NBA-Athleten, ja, und je näher man dran ist, desto cooler natürlich. Aber die zwei Spieler, die bei mir mit Abstand am meisten hängen geblieben sind, wie krass es halt war, wirklich mal live zu sehen, wie schnell die sind, das waren LeBron und John Wall. Und das werde ich halt niemals vergessen, wie krass schnell LeBron in dieser Saison 2012-13 war. Und das Zweite ist, wenn Leute, die nichts mit Basketball am Hut haben, die irgendwie mitbekommen haben, LeBron ist der beste Spieler der Liga, wenn ich mal gefragt habe, so, ja, wieso ist denn der beste Spieler der Liga, habe ich halt immer gesagt, der ist vielleicht der stärkste Spieler der Liga und vielleicht der schnellste Spieler der Liga in einer oder derselben Person und hat halt noch krasse Skills. Einer der besten Passer der Liga und kann auch ganz gut werfen. Also damit können halt auch Leute was anfangen dann, die nichts mit Basketball am Hut haben. So, vielleicht schnellste Spieler Spieler der Liga, vielleicht stärkster Spieler der Liga. Das ist einfach.
Ja, das vergisst man bei LeBron gerne, ne? Wenn man jetzt auch sieht, wenn er als, so als Muskelberg noch durch die Gegend läuft und halt fast schon schwerfällig stellenweise daherkommt im Vergleich zu früher. Ja, ich merke schon wieder, ich könnte schon wieder in LeBron-Pod verfallen. Jetzt die einzelnen Phasen seiner Karriere, die späte Cleveland-Zeit, da war noch spritziger, aber nicht ganz so schwer, bla 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 bla. Miami LeBron in Transition ist eine Macht gewesen. Die einzigen Spieler, die mir noch eingefallen sind, die ich einfach auch nennen wollen würde, waren Derrick Rose, der in Transition auch ein Beast war, in der zumindest in seiner MVP-Saison sehr, sehr schwer zu stoppen, auch Coast-to-Coast, auch stellenweise Rebound hat und einfach dann wahnsinnig schwer, sehr explosiv, einfach ähnlich wie Westbrook und Wall, den würde ich so ungefähr in dieselbe Kategorie packen in der Hinsicht, hat aber eben dann natürlich nicht das Niveau, das Giannis oder auch LeBron erreichen können, aufgrund ihrer Physis allein schon. Ja. Und dann, den man gerne vergisst, vielleicht auch nicht vergisst, sind auf jeden Fall noch zwei Oldtimer, wenn ich die so bezeichnen möchte. Das sind einmal Barkley, der halt mehr wie ein LeBron gewirkt hat in seiner Philadelphia-Zeit, als man ihn vielleicht noch so im Gedächtnis hat, wenn man jetzt so an ihn denkt und auch an die Phoenix Suns-Zeit. Da war zwar noch ein sehr guter Spieler, sogar MVP, aber hat da schon ganz anders gespielt. Also so Prime Barkley von der Athletik war auch ein absolutes athletisches Monster, kann man nicht anders sagen. Und der hat halt auch wirklich dominiert am Brett und vor allen Dingen in Transition. Und halt eben Magic Johnson, der halt einer wahrscheinlich der beste Transition-Passer aller Zeiten ist und auch ein sehr, sehr, sehr guter Finisher in Transition war. Das war im Grunde sein Spiel. Also Magic Johnson ist einer der besten Spieler aller Zeiten in Transition, den muss man hier auf jeden Fall nennen. Der ist auch nicht weit hinter Spielern wie LeBron und Giannis inzwischen, würde ich sagen.
Ja, Steve Nash würde ich hier gerne noch genannt haben. Ja. Nicht als Finisher, aber als Passer einfach so devastating und dann halt auch ähnlich wie Curry konnte er halt auch jederzeit in seinen Jumper reingehen. Und weil halt auch immer so sehr der Pass verteidigt wurde, hat er dann auch auf einmal auch oft freie Layups gehabt in Transition oder in der Early Offense. Aber Coast to Coast, war das jetzt auch schon so deine Reihenfolge oder hast du da nochmal differenziert?
Nee, da habe ich dann, also das passt eigentlich schon ziemlich gut. Da würde ich auch LeBron an 1 sehen, auf 2 wahrscheinlich schon Magic und Giannis auch tatsächlich mit dabei. Und dann kommen Spieler wie Barkley.
Ja, also als reiner Transition-Finisher, da hätte ich Giannis auch ganz oben mit dabei. Auch hier wieder Disclaimer, ich habe wenig von Barkley gesehen und noch wenige von Magic Johnson, weil ich mir einfach nicht irgendwelche alten Spiele bei Pontel bestellt habe, früher mir die alle reingezogen habe, im Gegensatz zu dir. Aber glaube ich dir natürlich und wenn man halt das Gesamtpaket dann betrachtet, dann würde ich da auch LeBron vorn sehen. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und zwar von Timo Ruprecht. Also er hat hier zwei verschiedene Sachen gefragt oder geschrieben. Er hat geschrieben, ich versuche das jetzt mal so gut wie möglich vorzutragen hier. Ich bin sehr großer Fan von deinem Podcast und höre ihn ausschließlich in unserer stressigen Mutterstadt. Gutes muss man schützen und wir Berliner sind immer füreinander da. Daher wollte ich mal fragen, ob es auch eine 20er-Stufe zum Supporten gibt oder ich deinen Podcast noch anderweitig einen 10er zukommen lassen kann. Ich brauche dit Jesabbel von dir und deinen Jungs. Zudem würde mich interessieren, mit welchem Ball ihr zockt. Sonnige Grüße aus Weißensee. Also ich bin ja kein Ur-Berliner, deswegen kann ich auch echt nicht gut Berlinern. Aber vielen Dank auf jeden Fall an dich, Timo. Ich habe dir auch schon separat zurückgeschrieben, falls sich der eine oder andere noch fragt. Und die Frage kam in letzter Zeit auch öfter. Es gibt keine 20er-Stufe, also 20 Euro im Monat auf Steady. Ich überdenke gerade die Supporter-Stufen oder das Supporter-Modell allgemein auf Steady. Das wird sich niemals im Leben negativ auswirken auf die bisherigen Supporter, aber eventuell wird es da andere Pakete oder ein anderes Modell geben für zukünftige Supporter. Eine 20er-Stufe weiß ich noch nicht, ob es das gibt. Man kann jeden Tag NBA, aber auch abseits von Steady supporten und zwar einfach per Dauerauftrag oder Überweisung auf ein dafür eigens eingerichtetes Konto. Manche Leute wollen sich einfach nicht bei Steady anmelden. Die sagen auch, ich brauche nicht die ganzen Vorteile da, wenn es da Gewinnspiele gibt oder Supporter-Fragen oder manchmal poste ich ja dann auch, was weiß ich, wenn wir unsere All-Star-Teams hier zusammenstellen, die Top 30 werde ich da definitiv posten und Shoutouts und so brauchen die alles nicht. Die sagen, wir wollen auch, dass 100% davon bei dir ankommt. Steady behält ja 10% als Gebühr ein. Ich muss die Gebühren abführen für die Zahlungsmethode, je nachdem, was das ist. Kostet es unterschiedlich. Steuern muss ich natürlich so oder so zahlen. Aber ja, wenn ihr mich noch anderweitig supporten wollt und nicht über Steady, dann schickt mir einfach eine Mail, jedentagnba@gmail.com. Zur zweiten Frage. Ball habe ich aktuell Spalding. Ich habe auch schon seit Jahr und Tag immer, glaube ich, nur Spalding gehabt. Gerade eben habe ich Gold Series. Bin da ganz zufrieden mit. Ist ein solider Ball für drin und draußen. Ja, ich bin jetzt aber nicht so der Ball-Konnoisseur. Also ich kann mit fast jedem Ball zocken, ehrlich gesagt. Wie sieht's bei dir aus, Nico?
Geht mir auch so. Also ich habe jetzt keine Favorites. Ich muss sagen, dass immer, wenn ich mal einen Wilson in der Hand hatte, ich damit eigentlich, die ich immer richtig cool fand, muss ich sagen. Also ich habe es immer so beiläufig eher gemerkt. Ich habe mir jetzt vor kurzem, 2, 3, 4 Monate, einen neuen Spalding nochmal gekauft. Da merkt man schon, ich bin kein Aficionado. Was
war das nicht der
TF100?
1000. Hast du doch auf Twitter auch gefragt gehabt.
Ja, genau. Und deshalb, also da bin ich jetzt nicht wahnsinnig wählerisch, solange er eine gute Qualität hat und nicht zu schnell Luft verliert und einen guten Grip hat.
Ja, genau. Also keine Gummibälle, ist klar. Leder oder Kompositleder muss es schon sein. Aber ansonsten kann ich auch mit ungefähr jedem Ball zocken, wenn er nicht zu rutschig und zu abgenutzt ist. Da tendiere ich auch zu. Also ich kaufe mir tendenziell zu spät einen neuen Ball. Den letzten habe ich mir jetzt auch gar nicht selber gekauft, sondern habe mir mein ehemaliger Mitbewohner und immer noch Kumpel Nick, Shoutout an ihn an dieser Stelle. Ich denke, er hört zu, hört fast jeden Pott. Der hat gesehen, mit was für einem alten Ball ich zocke und hat mir dann zum Geburtstag einen neuen geschenkt. Sehr, sehr aufmerksam. Also ich reite die tendenziell auch immer eher zu weit runter, bis dann der Grip wirklich gar nicht mehr vorhanden ist. Aber ja, es ist bei mir eigentlich immer Sporting gewesen, aber ich zock auch mal mit einem Morton oder mit einem Wilson, ist mir eigentlich auch egal, da gibt's auch sehr geile Bälle. Und in der NBA wird ab der nächsten Saison auch mit Wilson gezockt. Okay, dann würde ich sagen, war's das hier auch mit dem zweiten Teil der Fragen. Nochmal vielen Dank an alle Fragensteller, natürlich auch an alle, die jeden Tag NBA schon supporten, alle 356 Supporterinnen und Supporter, wenn ihr auch am Start sein wollt, dann gerne auf steadyhq.com/jeden-tag-nba. Ihr könnt auch einfach jeden-tag-nba.de eingeben, werdet dahin weitergeleitet, könnt euch das mal anschauen.
Was ein Döner weniger, zwei Bier weniger und jeden Tag NBA supporten, bitte.
Danke dir. Genau, könnt ihr euch mal angucken, was dahinter steckt hinter dem Projekt und wie gesagt, es läuft gerade ganz gut. Jetzt gibt es hier noch ein paar Folgen. Es wird natürlich nochmal die Free Agency gecovert, wenn die letzten Spieler dann da auch unter der Haube sind und ihr zu Hause gefunden haben, dann wird es, während ich im Urlaub bin, ein paar zeitlose Folgen geben, ein, zwei Redrafts, hier die Top 30 Spieler wahrscheinlich auf drei Parts aufgeteilt. Ich habe jetzt heute David angehauen, ob er mit mir einen Summer League Podcast aufnehmen möchte. Summer League läuft jetzt seit ein paar Tagen schon, California Classic und dann auch natürlich die Las Vegas Summer League, mega Bock drauf, auch zu geilen deutschen Zeiten, jetzt am Sonntag zum Beispiel kann man mehr oder weniger, ich glaube, so 12 Stunden Basketball schauen, wenn man Bock drauf hat. Und die ganzen Rookies spielen da jetzt auch und so. Es gab seit 2 Jahren kein Summer League. Ich bin ein bisschen heiß drauf, muss ich sagen, nachdem ich Olympia jetzt ein bisschen verpasst habe, weil das zeitlich bei mir nicht so gepasst hat. Mit Summer League passt das dann besser und David guckt sowieso alles und dann gibt es da noch ein Pöttchen. Und dann gibt es hier erstmal eine Pause und in der werde ich dann auch mal ein bisschen rumrechnen, ein bisschen überdenken, wie ich das hier mit jeden Tag NBA gestemmt bekomme, zeitlich, finanziell und so weiter. Und wie gesagt, je mehr Supporter da noch dazukommen, desto besser natürlich. Und wie gesagt, muss nicht auf Steady sein, geht auch per Überweisung, schreibt mir dann einfach eine E-Mail. Vielen Dank dafür, danke Nico, dass du dir ausführlich Zeit genommen hast. Es wurde mal wieder Zeit auch hier für 2 Pots und wir nehmen hier jetzt seit schlanken 4 Stunden fast auf oder labern zumindest schon seit 4 Stunden ungefähr. Will ich auch nicht weiter aufhalten. Bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich nicht morgen, aber sobald nochmal was passiert, Trade und Free Agency mäßig, gibt es die nächste Folge. Bis dahin.